Hier sollte jetzt eigentlich eine Live-Folge kommen.
Der warme Salon.
Der warme Salon, das ist uns leider nicht geglückt oder mir, mea culpa. Wir werden euch jetzt gleich erzählen, warum das nicht geklappt hat mit der Live-Folge. Also die hat natürlich stattgefunden und sie war wunderbar. Ich fand sie unfassbar schön, sinnlich, familiär, toll. Ich finde gar nicht genug Superlative dafür. Mhm. Das Einzige, was halt nicht geklappt hat, war die Aufnahme. Mhm. Erkläre ich gleich ein bisschen näher. Was machen wir sonst? Wie heißt die Folge?
Besser als nix, die zweite.
Genau, das heißt, wir werden ganz einfach so ein ausgedehntes Intro oder wie nennen wir es, das Opening machen. Genau.
Wobei? Ja genau, ich würde sagen, also das Thema Rapid wird wahrscheinlich ein bisschen einen größeren Raum einnehmen.
Ja, es wird ein paar Themen. Ich habe wirklich ein paar Sachen notiert, aber wir haben uns für den Pop-Teil entschieden, was ja normalerweise bei Besser als nix, also normalerweise ist es erst das zweite Mal, aber wir machen heute doch einen Pop-Teil und zwar über
Poor Things.
Und jetzt kommt der
Jingle. Warme Brüder mit Gregor Schmiedinger und Gerald van der Hint.
Ihr könnt uns übrigens jetzt wieder einladen auf Cafés, buymeacoffee.com/warmebros.
Oder den Gerald auf einen Tee.
Ja.
Ich verrate es, ist der Gerald trinkt heute Tee.
Aber aus medizinischen Gründen. Ich habe mal in einer Folge gesagt, nur Kinder trinken
und
Tee.
Und alte Menschen.
Kinder und alte Menschen, erwachsene Menschen trinken Kaffee. Ja, außer sie sind eben verkühlt und ich bin jetzt schon zu lang zu sehr verkühlt und deshalb gönne ich mir das jetzt. Ich habe aber daneben was stehen, lieber Gregor, damit wir schon hier bei der Wahrheit bleiben. Einen Kaffee.
Aber auch Tee. Und das musst du mir verzeihen.
Den Tee habe ich aber statt dem Wasser.
Das war es aufgelegt. Das musste ich jetzt sagen.
Alles gut, alles gut. Also, ihr könnt uns aber auf buymeacoffee.com/warmebros auf Kaffee einladen. Ich hoffe, das läuft jetzt wieder an, weil jetzt unsere Spendenaktion fertig ist. Mhm. Ja, also in letzter Zeit wurde das Geld, das ihr habt, das wenige, unterstelle ich jetzt einmal, weil momentan geht es ja allen ein bisschen schlecht mit der Inflation, eher der Spendenaktion zugeführt, was wir auch toll finden. Mhm. Aber jetzt ist vielleicht wieder der ein oder andere Cent für einen Kaffee, also 3 Euro kostet so ein Kaffee, mit Cent geht es sich leider nicht aus, für uns übrig. Und ihr könnt uns wieder einladen. Ich hätte schon richtig geile Fragen. Ich bin nämlich dazu übergegangen, jetzt mir selber Fragen zu überlegen. Und wenn mir welche einfallen, schreibe ich sie mir auf. Ich habe ein eigenes Dokument in der Notes-App von Apple. Mhm. Und dort schreibe ich sie auf und ich habe richtig geile Fragen. Also wenn ihr Bock habt und das beschleunigen wollt.
Aber ich bin als Nächster dran. Da müsst ihr sehr viel spenden.
Also genau, das heißt, ihr müsst jetzt schon mal für 2 Folgen spenden, weil ich will die unbedingt machen. Ich habe so geile Fragen. Sonst stelle ich sie einfach irgendwann hier.
Ja.
Das wäre aber schade.
Ja.
Das letzte Kaffeekränzchen ist sehr gut gehört worden.
Ja, genau.
Ja? Und mir hat es auch richtig viel Freude gemacht. Mhm. Und deshalb, ja, ladet uns eifrig auf Kaffee sein. Apropos Spendenaktion.
Ja, das wollte ich schon fragen.
Ich habe jetzt hier die Überweisungsbestätigungen mit. Mhm. Ich gebe sie dir zu deinen treuen Handen. 4-Augen-Prinzip. Ich habe es heute überwiesen vor der Sendung, vor der Aufnahme. Übrigens, Full Disclosure, wir nehmen am Sonntag auf. Ja, wir werden ja heute zum Beispiel über Poor Things sprechen. Das heißt,
vor den Oscars.
Wir nehmen vor den Oscars auf und reden über einen Film, der vielleicht dann, weiß ich nicht, 0 bis 7, glaube ich, Oscars bekommt. Für wie viel ist er wirklich nominiert?
Ich weiß es gar nicht. Ich muss ganz ehrlich gestehen, mich interessieren die Oscars.
Ist dieses Jahr nicht so drinnen, gell? Nein. Genau. Also nur, dass ihr das wisst, falls jetzt überhaupt, das ist, normalerweise nehmen wir so am Dienstag oder vielleicht am Montag auf. Sonntag ist schon sehr früh. Wenn jetzt hier etwas passiert in der Zwischenzeit oder eben bei den Oscars irgendwelche Skandelchen oder Skandale auftauchen, dann können wir das noch gar nicht wissen. Ja, nur, dass ihr hier auch wirklich nicht im Dunkeln steht und das ganz transparent wisst. So, wir haben jetzt überwiesen 330 Euro pro Charity. Ich habe ein bisschen aufgerundet natürlich und habe auch die Gebühren fürs Ticketing, für den warmen Salon, für das Live-Event übernommen. Das heißt, wir sind also ganz knapp unter 1000. Jetzt sind es eben insgesamt 990 und ein bisschen was davon kommt auch von uns.
Genau, ich habe da 3 Zahlungsanweisungen, einmal für die Queerbase, wir haben es ja schon mal erwähnt.
Ja, der Bernie von der Queerbase hat übrigens bei unserem warmen Salon, bei der Live-Veranstaltung ganz, ganz toll erklärt, was die machen. Schade, dass wir das jetzt nicht haben, aber so ist halt das Leben. Ja.
Ja, also im besten Fall, wenn Sie wirklich wissen wollt, was beim warmen Salon passiert, dann müsst ihr einfach kommen.
Genau.
Das ist die Garantie, also, dass es hört.
Genau, so ist es.
Dann der zweite Zahlungsblick für die Volkshilfe Wien. Ich nehme an, das ist für die Sophie. Für die Beratungsstelle.
Genau, steht auch unten im Kennwort dabei. Mhm. Also ich glaube, das auf der Bestätigung umsteht. Genau.
Und dann die dritte ist fürs Neuner Haus für die tierärztliche Versorgung, steht genau. auch unten dabei. Und wir werden es auch nochmal auf Instagram posten, dann ja. kannst du es auch nochmal sehen.
Bitte schwärzt halt meinen IBAN vielleicht, ich habe es von meinem Privatkonto, wobei vielleicht will mir ja jemand was überweisen.
Genau. Abbuchen kann ich keiner was.
Oben ist eh nichts, also kann keiner also. Was abbuchen.
Ja, so schöne traurig. Aktion, toll, dass es so gut funktioniert und alle, genau. danke an alle, auch die jetzt nicht beim warmen Salon waren und da gespendet haben.
Genau, danke, danke, danke. Es freut uns total, weil das sind wirklich drei Charities, die uns total am Herzen liegen und eben auch unseren den zwei Drag Queens, die mit, ich sage immer unsere Drag Queens, unsere, also die Drag Queens, mit denen wir das promotet haben, mit denen wir ja. befreundet sind, Pandora Knox und mit Market. Nochmal herzlichen Dank an die beiden, dass ihr das mit und unterstützt habt.
Die Meta hatte eine, also jetzt wenn sie es hört, ist es schon eine Woche her, aber die Meta hat Geburtstag gehabt.
Mhm. Alles Gute. Gut, also die Aufnahme hat übrigens nicht geklappt, weil ich bin halt kein gelernter Fachmann in der Tontechnik oder ja, ich mache das nur hobbymäßig, nennen wir es mal so, und habe da ein bisschen riskiert. Die gute Nachricht ist, ich habe es wirklich geschafft, das Publikum toll aufzunehmen, also das hätte wirklich gut geklappt.
Die Reaktionen.
Da habe ich mich drauf spezialisiert, so ein bisschen in der Vorbereitung, ja. habe mir das durchgelesen, mich ein bisschen reingenördet, aha. was brauche ich da, aber auch wirklich ein bisschen Geld in die Hand genommen, das richtige Equipment zu kaufen, mhm. um das Publikum gut zu mikrofonieren und habe dann auf unsere eigene Seite ein bisschen vergessen und wir sind einfach komplett übersteuert und es wäre einfach nicht schön, sich ja. das jetzt am Kopfhörer anzuhören, wenn das kracht und krammelt und mhm. distortet. Und deshalb haben wir uns entschieden, oder ich habe es eigentlich entschieden und du hast zum Glück sofort dein Okay gegeben. Ich möchte das so nicht online stellen. Es ist schade, weil es war ein tolles Gespräch und es war vor allem eine tolle Publikumsinteraktion. Mhm. Man hört immer wieder, was die Leute auch eben reinrufen und wie sie sich beteiligen. Und es wäre wirklich, wirklich ganz spitze gewesen. Es gab eben auch diese Stelle mit der Rita Zähl, die dann aus dem Publikum einfach zu uns gekommen ist. Also für die sie nicht kennen, für die zwei Zuhörerinnen und Zuhörer, die sie vielleicht nicht kennen, weil ansonsten wird sie ja wohl jeder kennen, die den großartigen Podcast Your Zähl macht, wo Drag Queens und andere Gästinnen ihre Geschichte erzählen. Und die hat sich dann zu uns kurz auf die Bühne gesetzt und das Thema aufgerissen, wie es ist, als Drag Queen zu daten. Mhm. Und ich möchte unbedingt mal eine Folge drüber machen, weil das haben wir natürlich jetzt auch nicht mehr. Also wir haben es einfach nicht hier, um es euch zu präsentieren. Das war spannend. Aber da würde mich interessieren, sowieso eine Sendung zu machen mit beiden Positionen. Jemand, der schon mal eine Drag Queen gedatet hat und eben eine Drag Queen, die aus ihren, das wird dann hoffentlich die Rita sein. Mhm. Ich nehme an, die werden wir dazu einladen, wenn sie das auch möchte. Und ich hoffe und denke, dass sie es möchte. Die wird dann hier diesen Part übernehmen. Weil das war sehr spannend. Da denkt man gar nicht dran, dass natürlich auch diese Kunstform eben gewisse, wobei als DJ denkt man vielleicht schon dran. Ja? Also das ist halt,
naja,
Menschen, also, die auf der Bühne stehen zu daten, ist schwierig.
Naja, bei Drag Queens ist es schon immer anders, weil, du bist ja trotzdem der Gerald. Zum Großteil. Du hast natürlich ein bisschen eine öffentliche Persona, die du quasi ja wahrscheinlich memes, denn ist jetzt immer so.
Ich bin privat noch arroganter.
Ja, genau. Und bei Drag Queens ist es halt schon so, dass da, glaube ich, die Fallhöhe, nennt man das in der Dramaturgie, also es ist ein Unterschied, einfach, glaube ich, höher ist. Und dann, was natürlich dazu kommt, ist, dass der mit diesen Rollenbildern gespielt wird, also wo man sich als Frau inszeniert. Dass das zu Reibungspunkten führen kann.
Ich habe mich übrigens gefreut, dass Drag Queens im Publikum waren, wenn sie auch eben nicht in Drag da waren, aber eben Drag-AktivistInnen waren da. Und das zeigt mir auch, dass die Szene eben sich gegenseitig supportet. Wir haben ja oft schon hier geredet über Drag und deren Veranstaltungen und dass die dann auch zu uns kommen. Das finde ich ein richtig schönes Signal und das zeigt eben auch, wir stehen zusammen, wir werden unsere Forderungen gemeinsam vorbringen, wir werden nicht locker lassen, wir werden das erreichen, was wir wollen. Das war insgesamt war das für mich dann sehr stimmig. Die ganze Veranstaltung war toll, es war die richtige Menge an Leuten für mich da.
Ja.
Weiß nicht, ob du das auch so siehst.
Absolut. Du warst ja ein bisschen nervös deswegen.
Davon. Ja, weil ich halt nicht gewohnt bin. Weißt du, ich bin ein bisschen, erfolgsverwöhnt durch meine Veranstaltungen und da ein bisschen zu warten. Aber es ist eh klar, gerade bei so einem Dienstag, da denkst du wahrscheinlich, ich warte mal, wie die Arbeit läuft und dann kaufe ich das Ticket kurzfristig oder wie die Woche sich anlässt.
Ja, ja.
Das ist ja was anderes, als am Freitag zu sagen, so jetzt am Freitag knallt es sowieso. Dann gehe ich auf jeden Fall mal zu Geralds Party. Mhm. Ja, aber wenn man da halt so ein bisschen verwöhnt ist vom Erfolg, dann wird man gegen Ende nervös, wenn halt die Tickets noch nicht ganz weg sind. Im Endeffekt war es dann genau die Menge, die wir uns erwartet haben und die wir eingeladen haben, weil mehr hätten dort dann auch keinen Platz gehabt.
Und wenn ihr wissen wollt, wie das so ausschaut, dann geht es bei uns auf den Instagram-Kanal. Da gibt es ein Reel und da könnt ihr schauen, wie das ausgeschaut hat.
Was wir noch nicht haben, ist einen Namen für unsere HörerInnen.
Ja.
Und zwar, weil ja, also Entschuldigung, du weißt, ich bin ja nie frech zu unseren ZuhörerInnen und Zuhörern. Aber meine Knackenten sind ja wohl das einzig Gute, was gekommen ist.
Nein,
Ansonsten nichts.
Ich habe alles analysiert.
So. Aber du hast doch keine Umfrage gemacht, oder?
Nein, ich wollte es erst mit dir rücksprechen, bevor ich es offiziell mache.
Ah.
Weil wir haben mal gesammelt und ich sehe ja quasi, wie die Leute dann auf die einzelnen Vorschläge reagieren. Und im Grunde hat sie nur ein einziger anderer Ausdruck, der gleich viele Reaktionen gehabt hat wie Knackenten, herauskristallisiert und es waren die Lauwarmen. Und das finde ich schon interessant.
Das war jetzt meine spontane Reaktion.
Ja,
ihr Lauwarmen.
Das finde ich schon gut. Weil, und das war ja schon das Argument, also das einzige Argument, was ich gegen die Knackenten hätte, ist, dass es einfach 0,0 mit uns zu tun hat.
Ich finde das gut.
Und das ist eigentlich...
Dann nennen wir es Bratenten.
Und das ist zu eigentlich einem anderen Universum gehört, dem Konfetti-Universum von damals.
Okay, das ist ein bisschen vermessen.
Dann nennen wir es halt...
Sehr frech, Herr Kollege.
Und die Beispiele, die du gebracht hast, ja alle quasi irgendwie den Podcast-Namen im Namen der... der Hörerin gehabt.
Wobei es mir nicht bewusst war, bei den Kaulitz.
Aber jetzt im Nachhinein schon, oder?
Die Folge noch einmal nachgehört und war wirklich schockiert von mir selber. Ja? Ich weiß nicht, schon 20 Folgen gehört von Kaulitz Hills und das ist mir nicht aufgefallen. Was ist mit Bratenten dann?
Ja, können wir
die sind ja warm. Ja? Aber ich schicke dann quasi einen Gegenkandidat oder eine Gegenkandidatin, zu den Knackenten ins Rennen und das will ich vielleicht auch nicht. Na, da muss ich noch einmal drüber schlafen.
Ja, schlafen wir drüber.
Ja.
Das ist, wie sagt man da, die Entscheidung ist, da gibt es sogar ein super Sprichwort für die Entscheidung ist noch nicht gefallen. Wie heißt denn das?
Keine Ahnung.
Irgendwas ist noch nicht, der Groschen ist noch nicht gefallen. Nein, das ist.
Der Baum ist noch nicht gefällt.
Vielleicht so. es bleibt auf der Agenda. Aber wir wollen das ja auch, wir wollen auch dem die Zeit geben, das braucht. Ja.
Genau, 50 Jahre Zivildienst, was fällt dir dazu ein?
Gar nichts, weil ich war nicht.
Du warst untauglich?
Ja.
Ja, genau wie ich.
Also ich habe
zwei untaugliche Warmer-Brüder, das ist ja sensationell geil. Das ist eine Schlagzeile. Das ist ja gleich wieder ein Artikel in der Heute vielleicht.
Das ist ja ein feuchter Traum für jeden FPÖler, oder?
Absolut.
Untaugliche Warmer-Brüder.
Sie verweigern den Dienst an der Waffe, aber reden groß.
Genau.
Die Warmer-Brüder aus Wien. Also warum es mir wichtig ist weil unsere Staatssekretärin Claudia Blackholm, hat dazu eine flammende Dankesrede gehalten an die Zivildienerinnen und Zivildiener der letzten Jahrzehnte, seitdem es ihn eben gibt, seit 50 Jahren. Ja. Ich fand das irrsinnig scheinheilig. Ja. Man muss geschichtlich wissen, dass der Zivildienst gegen den allergrößten Widerstand der ÖVP von der SPÖ in der Leinregierung Kreisky eingeführt wurde.
Und sie ist ÖVP?
ÖVP, ja, okay. Klar. Wir haben über sie schon geredet, wo ich gesagt habe, dass sie mir eiskalt vorkommt, dass ich das nicht verstehe, wie so ein junger Mensch.
Ah, sie war das, okay, verstehe.
Der Papa, eben Historiker, wenn du dich erinnerst. Und zufällig war ich auf einem Seminar beruflich letzte Woche und da hat mir das auch ein Zeitzeuge sozusagen erzählt, der selber zu der Zeit am Land nämlich auch Zivildiener war, der Einzige im Dorf und der ist dort bespuckt worden. Die Leute haben ihn beschimpft, eben die gerade, das ist ein ÖVP-lastiges Dorf, die Leute haben ihn bespuckt, beschimpft, haben ihm gesagt, was ist, wenn ich jetzt deine Familie vergewaltige, dann nimmst du keine Waffe und so weiter. Also ganz, ganz brutal. Das ist übrigens eine Frage, die, aber das muss man auch sagen, auch ganz offiziell gestellt wurde bei der Gewissenskommission, die es in den ersten Jahrzehnten noch gab. Ja, also wenn du konntest in den ersten Jahren oder Jahrzehnten, da müssten wir jetzt nachschauen, die Jahreszeit ist auch vollkommen blunzen, musstest du wirklich noch vor der Kommission und sagen, warum du den Dienst an der Waffe verweigerst und der Zivildienst war da quasi sozusagen ein Zugeständnis, wenn man empfunden hat, ja okay, der kann wirklich keine Waffe aus Gewissensgründen angreifen. Ja? Und da hat man unter anderem die Frage gestellt, ja was ist das jetzt, wenn jemand, wenn deine Mutter angegriffen wird, deine Freundin angegriffen wird, dann nimmst du keine Waffe, um die zu verteidigen. Also vollkommen krass. Es ist eigentlich ein dunkles Stück Geschichte auch Österreichs.
Ja.
Und warum ich das anspreche, weil man kann ja sich auch als ÖVP-Politikerin, wenn man dann draufkommt, vor allem sie ist ja jung, wenn man sagt, ich finde das eigentlich immer schon geil, okay, geschenkt, Aber wenn ich anständig bin, dann entschuldige ich mich auch dafür, was meine Partei diesen Menschen angetan hat. Man muss die SPÖ da eh auch dazu nehmen. Also die SPÖ, auch wenn das die SPÖ letztlich durchgeboxt hat, wie so vieles gegen den Willen der ÖVP, muss man trotzdem die SPÖ dazu nehmen, weil da gab es intern extrem viele Widerstände. Okay. Und diese Gewissenskommission hat ja auch die SPÖ dann natürlich mit eingeführt. Ja, also die darf man da auch nicht aus der Verantwortung entlassen. Aber es hat eben nun mal kein SPÖ-Politiker diese Rede gehalten, sondern die Claudia Blackholm als zuständige Staatssekretärin, und die hätte einfach sich entschuldigen müssen bei diesen Menschen, die da Traumata erlebt haben, die einfach behandelt worden sind wie Aussätzige, ja, wie Verbrecherinnen und Verbrecher. Und das wollte ich hier nochmal sagen.
Ich habe übrigens eine Podcast-Empfehlung.
Super,
mal ich auch. Zur Abwechslung. Ich glaube, ich habe es eh schon mal erwähnt, der Podcast heißt Undivided Attention und wird vom Human Institute of Irgendwas, Technology, irgendwas, rausgegeben und ist so, hat eigentlich begonnen als Reaktion auf quasi, was Social Media mit uns und vor allem mit der Demokratie macht. Also die da sehr früh dran waren, diese Algorithmen aufzudecken, also auch noch wahrscheinlich vor Cambridge Analytica und so. Und die jetzt natürlich einen sehr starken Fokus auf KI haben, weil ja wir im Superwahljahr 2024 sind. Und die hatten ein Interview mit der taiwanesischen Digitalministerin,
spannend,
die auch transident ist, Audrey Tang heißt die, und wie Taiwan quasi mit dieser Desinformationskampagne und mit diesen Cyberattacken aus China umgeht, um ihre Demokratie zu schützen. Und die haben da echt super Strategien entwickelt, also angefangen von natürlich jetzt technologischen Geschichten, aber auch wie sie ihre Bürger sensibilisieren auf Desinformationskampagnen, quasi wie, also überhaupt einmal so skeptisch mal alles zu hinterfragen, und die haben, wenn ich es richtig verstanden habe, zum Beispiel jetzt bei X, formerly known as Twitter.
Wie lange muss man es eigentlich noch dazu sagen?
Immer. dass sie sozusagen so wie so Gerüst drüber gebaut haben, um diese Polarisierung entgegenzuwirken. Also die haben das ein bisschen so gamifiziert, zu schauen, wo können wir einen gemeinsamen Nenner finden zwischen Menschen, die vielleicht eine unterschiedliche politische, sich zu einer unterschiedlichen politischen Partei finden. Und dann vielleicht ein belohnendes, dass die Brücken schlagen, anstatt sozusagen von den Algorithmen sich nur weiter auseinandertreiben zu lassen. Und die haben jetzt vor kurzem Wahlen gehabt, die ja sehr erfolgreich abgelaufen sind. Und jetzt zum Beispiel da die USA haben da sehr, schauen da sehr genau hin, quasi, was man sich da abschauen kann. Also die dürften da,
ja, hoffentlich,
was das angeht, ja, und bei uns, also müssten wir ja genauso hinschauen.
Ja, sicher.
Dürften da schon sehr weit sein, weil sie eben durch diese sehr, ich nenne es mal fast mächtige, diesen mächtigen Gegner, unter Anführungszeichen China, der ja auf dem Gebiet ja schon, also A, viel Ressourcen hat und B, auch sehr weit ist schon, da Strategien entwickeln müssen, um die Demokratie zu schützen. Das fand ich mega spannend. Also kann ich sehr empfehlen. Und ist natürlich dieser queere Aspekt dabei, dass Audrey Tang auch transident ist. Und ihr spricht irrsinnig ruhig, irrsinnig besonnen, irrsinnig intelligent. Cool. Kann ich sehr empfehlen.
Werde ich mir auf jeden Fall anhören. Super.
Was ist deiner?
Ich habe einen Podcast entdeckt im Rahmen dieser Daniela Klett-Geschichte. Sagt dir der Name was? Daniela Klette. Das ist die RAF-Terroristin, die in Deutschland jetzt gefasst wurde. Das hast du gehört, oder?
Ja.
Also die RAF kennst du, das ist eine Terrororganisation in Deutschland, und da gab es noch einige wenige.
Rudi Dutz, ne, wie hat der geheißen?
Bader-Meinhof-Gang, meinst du?
What is this?
RAF? Ja, genau. Genau, also die das war die erste Generation der RAF, soviel ich weiß, wenn ich da richtig informiert bin. Dann gab es eine zweite Generation, und diese Daniela Klette gehörte der dritten Generation an. Unter anderem wird der
dritte Generation ist dann 20 Jahre danach, oder was ist es?
Ich kann es dir nicht ganz genau sagen, aber es ist wahrscheinlich. Ja. Es wird jetzt zur Last gelegt, mehrere bewaffnete Raubüberfälle, ein versuchter Mord und da ein Bombenanschlag, der dann im letzten Ende nicht stattgefunden hat. Also ziemliche Liste. Ja, 30 Jahre haben sie jetzt gesagt, also man kann es doch ein bisschen ausrechnen. 2014, ja. 30 Jahre war sie jetzt auf der Flucht, in etwa im Untergrund.
Aha, okay.
Also wenn du zurückrechnest, dann kannst du dir da ein Bild machen. Und das Ganze hat was mit einem Podcast zu tun. Das ist extrem spannend. Mhm. Denn im Dezember erschien ein Podcast, der hieß Legion.
Ja.
Das war schon die zweite Staffel von einem anderen Podcast. Der Arzt, der hat sich mit Anonymous beschäftigt.
Mhm.
Und ein Hörer von diesem ersten Podcast meldet sich und sagt, ich glaube, ich habe diese Terroristin. Aha. Bei einer Party getroffen und ich glaube, die hat das auch zu mir gesagt. Ja. Möchte jetzt nicht zu viel spoilern, ja. Aber man muss fast ein bisschen spoilern. Es ist auch wurscht, ich habe sie auch bei Markus Lanz gesehen und da hat der Journalist, der diesen Podcast gemacht hat, wir können ihn gern namentlich nennen, das ist Kiesrau Berotz, der hat das ja auch erzählt, deshalb kann ich sie auch erzählen.
Und wie heißt also, der Podcast?
Der Podcast ist Legion.
Achso, der, okay.
Genau, ja,
also wir zweite Staffel oder was?
In die Shownotes geben. Ja. Der Podcast endet übrigens mit: Wir haben die Daniele Klette nicht gefunden. Ja. Mhm. Also, sie waren sich gar nicht bewusst, dass sie da der richtigen Person auf die Spur gekommen sind. Es hat auch mit AI zu tun und deshalb wollte ich dir das unbedingt auf Sendung erzählen. Also was passiert ist, es meldet sich dieser Typ, sie nennen ihn Sebastian, der heißt nicht wirklich so, der sagt, ich glaube, ich habe Kontakt mit der gehabt. Sie hat auf einer Party zu mir gesagt, vor einigen Jahren, ich bin übrigens die da auf dem Plakat. Und er war sich nicht sicher, wie ist das wirklich passiert und so weiter. Die waren eben gemeinsam bei Anonymous aktiv. Aber was hat die wirklich gesagt? Dieser Sebastian wollte selber irgendwie auf die Spurensuche gehen. Ja, also sie haben dann einen Journalisten aus Kanada dazu geschaltet, der arbeitet eben mit einer AI, die kann man frei kaufen am Markt und die kann Gesichter vergleichen, die kann aber auch das Internet nach Gesichtern abklappern.
Ja. Ja.
Also diese Person, die der Sebastian getroffen hat, war es dann nicht, aber der hat eben mit seinem AI Gesichtserkennungsprogramm gesagt, pass auf, dann such mal einfach mal.
Okay.
Ja, im gesamten Internet.
Ja.
Und dann taucht das Gesicht einer Person auf, und zwar in Fußmarschnähe von diesem Büro, wo die diesen Podcast produziert haben, in Kreuzberg, Berlin.
Ah, wirklich?
Ja, da wo sie dann letztendlich auch festgenommen wurde, auf der Seite von einem Capoeira-Club. Also das ist eine Mischung aus Kampfsport und Tanz, wo sie sich da engagiert hat. Und das Programm sagt, das ist die.
Aha.
Ja, also sie versuchen dem dann auch ein bisschen nachzugehen, machen dann die Konklusion eher nicht.
Ja. Ja,
also wir haben Daniela Klette eher nicht gefunden.
Aha.
Und einen Monat später wird die dort festgenommen. Das Innenministerium in Deutschland streitet ab, dass es hier einen Zusammenhang gibt. Ja, aber es raised natürlich einige Fragen. Wie kann ein Podcast, der 3 Monate haben sie recherchiert, hauptsächlich über die andere Frau, die sie übrigens Monika nennen, weil wir auch so oft die Monis erwähnen hier.
du weißt übrigens, was die Moni im Reality-TV ist.
Und zwar?
Das weibliche Geschlechtsorgan wird Monika genannt.
Wirklich?
Ja, das geht auf irgendeine Bachelor-Kandidatin anscheinend zurück.
Spannend.
Das ist kurz. Kleiner Fun-Fact am Rande.
Okay. Das habe ich übrigens nicht gemeint, nur zur Sicherheit.
Ja.
So war es wirklich nicht gemeint, um Gottes Willen. Also, wie kann ein Podcast, also einige Journalisten, da diese 30 Jahre lang hardcore gesuchte Terroristin finden und wieso schafft das die Polizei nicht? Jetzt da haben die das beim Markus Lanz auch ein bisschen diskutiert und da sagt natürlich ein Polizist und Politiker, dass das halt nicht so einfach ist. Der Staat kann jetzt nicht einfach hergehen. Also zum Beispiel diese Software, die da verwendet wurde, ist ein polnisches Unternehmen mit Sitz in einer Steueroase. Darf jetzt die Polizei das verwenden oder nicht? Also das wirft halt ganz neue Fragen auch auf. Ja, wie ist da denn Zugang? Darf das die Polizei verwenden oder sollen die das oder nicht?
Nein, weil ich finde, die Polizei muss da schon sehr sauber arbeiten. Mhm. Die muss da schon also unter den Bedingungen des Rechtsstaats agieren.
Mhm.
So. Und wenn es nicht klar ist, wo die Daten verarbeitet werden oder was mit diesen Daten passiert, also wäre ich schon sehr vorsichtig.
Ja, es geht auch halt um was, ne?
Also, naja, schon, ja eh, aber das ist auch das Thema, so wie heißt das, Überwachung, was auf Deutsch?
Ja genau, Sicherheit versus, geben wir auf dafür?
Ja, und da bin ich schon also froh, da in der EU zu sein, die sich ja sehr klar dagegen ausgesprochen hat, jetzt KI in der Überwachung einzusetzen, beziehungsweise mit diesem Social Scoring und so, weil ich glaube, wenn man da mal so ein bisschen die Tür öffnet, da gibt es dann schon Agenten, sage ich jetzt im Sinne von Agents, also nicht so Geheimagenten, sondern halt Akteure, die da Interesse haben und die vielleicht jetzt aber nicht mit offenen Karten spielen und so. Also da bin ich schon sehr froh, wenn man da sehr, sehr strikt und sehr klar sich noch am Rechtsstaat orientiert.
Also eine ganz klare Antwort. Ja. Ich habe sehr lange darüber nachgedacht und bin nicht so eindeutig zu dem Ergebnis gekommen, aber das macht natürlich sehr Sinn, was du sagst. Ja. Ich finde es aber trotzdem spannend, ist auch ein schönes Beispiel, warum Journalismus auf die vierte Macht im Staat oder die vierte Gewalt, dem Exekutive, Judikative, Legislative genannt wird, ist, wie wichtig es ist, dass wir gute Journalistinnen und Journalisten haben, die einfach auch selber recherchieren und die sich ein bisschen was trauen und die haben wirklich sehr, sehr sauber auch gearbeitet und schließen dann eben ab mit, wir können es nicht sagen, aber wir haben sie nicht gefunden, wahrscheinlich. Das heißt, es dient ja auch nicht dazu, jetzt jemanden an den Pranger zu stellen. Also ich finde, sie haben da wirklich sehr sauber gearbeitet, aber es ist trotzdem so spannend wie ein Krimi und lässt sich wirklich gut anhören. Also wir werden es in die Shownotes hauen, hört sich das an.
Erinnert mich übrigens ein bisschen an Don't Fuck With Cats.
Ja, genau. Also das sind ja schöne Beispiele dafür.
Also für alle, die es nicht kennen, ist es so eine True Crime Netflix-Produktion, wo es ja auch darum geht, dass sie so eine Gruppe an Internet-Usern zusammengeschlossen haben, um eigentlich einen Tierquäler zu finden, anhand von quasi seinen Posts, und dann aber, ohne zu spoilern, ganz was anderes aufgedeckt haben im Rahmen dessen.
Ja, und jetzt ist sie halt in Haft. U-Haft, ne? Also U-Haft? In U-Haft wahrscheinlich. Ja. Man hat noch gefunden Waffen, Pässe, Panzerfaust, Gold etc. Ja, also man vermutet halt, dass die, also verschiedene Waffen, Granaten, zum Beispiel der Panzerfaust auch, man vermutet halt, dass das einfach übrig geblieben ist von diesen Raubüberfällen. Und irgendwann einmal hat man nicht mehr gewusst, was mache ich jetzt damit? Ja. Gehe ich einfach wirklich in der Nacht raus und werfe das in die Spree? Ja? Also wenn du jetzt mal die Situation durchdenkst. Also die lebt ja auch mittlerweile ein völlig normales Leben. Ist da eben integriert in diesen Sportverein gewesen, wobei sie jetzt schon ein paar Jahre nicht war, hat hier bekannte Freunde, etc. Und im Wandschrank, ja, die haben schon gar nicht mehr wirklich gesucht, weil die war so lieb auch und es hat sich total gleich, also überhaupt nicht gewehrt oder so. Die hat jetzt eben nicht die Panzerfaust rausgeholt. Und gesagt, das schau ich mal. Sondern die war völlig kooperativ und deshalb, die haben erst dann ganz spät mal noch alles abgesucht und dann diese Sachen gefunden, aber eine ganz spannende Geschichte und für Deutschland auch in der Aufarbeitung halt dieser ganzen Geschichte wahrscheinlich ein ganz wichtiger Puzzlestein.
Also ich meine, man muss ja wahrscheinlich zugestehen, dass es in 30 Jahren wahrscheinlich auch weiterentwickelt hat oder vielleicht auch manche Sachen bereut. Nichtsdestotrotz ist es halt, war sie halt Teil davon und muss die Verantwortung
übernehmen. Ja, so ist das im Leben, genau. Ich habe noch ein paar Sachen, wenn du willst.
Ja, wir können jetzt ein bisschen Abwechslung machen.
Auch mal Ping-Pong?
Ich war jetzt nämlich auf dieser Fachtagung, die ich erzählt habe, über quasi sexuelle Gewalt gegenüber Buben und Burschen, ausgerichtet von unter anderem der Männerberatung und dem Verein für, also gegen, logischerweise, sexuelle Gewalt an Mädchen und Buben. Und es war mega spannend. Also da würde ich sowieso gern zukünftig mal eine Folge dazu machen, weil...
Ja, das betrifft mich ja sehr.
Genau, und weil es eben auch so... teilweise noch immer sehr tabuisiert ist, auch in Institutionen und in Einrichtungen oder Bildungseinrichtungen. Und da so ganz große blinde Flecken, die mittlerweile ja statistisch erhoben sind, also blinde Flecken bestehen, dass viele Fälle gar nicht sichtbar gemacht werden, weil zum Beispiel Erzieher und Erzieherinnen oder überhaupt Menschen, die halt mit Buben und Burschen zu tun haben, teilweise so nicht sensibilisiert sind darauf oder also wo es dann auch so Glaubenssätze nur immer gibt wie, naja, Jungs können ja gar nicht sexuelle Gewalt erleben, weil die können sie ja wehren, sind also wie Mädchen und so. Und also auch wo so das Patriarchat und dieses sehr, sehr klassische Gender-Denken da sehr viele blinde Flecken verursacht. Und was mega spannend war, ist, also es waren dann auch also Experten und Expertinnen natürlich, die so Keynotes gehalten haben, sehr wissenschaftlich fundiert anhand von Studien. Und dann gab es auch noch so eine Podiumsdiskussion mit Betroffenen. Und es war mega spannend. Also drei betroffene Männer waren da, die sehr mutig, fand ich, von ihren Fällen erzählt haben und quasi wo ihnen geholfen hätte werden können, aber wo keiner hingeschaut hat oder wo sie keiner gesehen hat. Und auch, wie sie jetzt damit umgehen und so. Es war schon sehr beeindruckend. Und dann war so dieses Thema Täterarbeit, das ist jetzt, glaube ich, kommt wieder stärker ins gesellschaftliche Bewusstsein, auch mit den Femiziden, die jetzt wieder waren. dass die Stadt Wien, habe ich glaube ich gelesen, jetzt irgendwie 300.000 Euro für Männerberatung zusätzlich in die Hand nehmen möchte und da ein Teil eben auch in diese Täterarbeit, also A, Männerarbeit gehen soll, um überhaupt so Thema Gewalt zu bearbeiten. Also wie kann ich mit, und wir haben schon mal gesprochen, wie kann ich mit Wut umgehen? Wut ist einmal ein Gefühl, das seine Berechtigung hat, wenn es konstruktiv ausgedrückt wurde. Hass ist dann wieder was anderes. Also wie kann ich Männer dazu bringen, das selbst zu regulieren, mehr oder weniger, oder ein Ventil zu finden und dann in weiterer Arbeit, der Täterarbeit, das finde ich schon irrsinnig wichtig, weil ich glaube, das ist so ein starker Hebel, der so fundamental ansetzt, wo man ganz viel, wie heißt das? Prophylaktisch, also präventiv. So.
Mhm. Glaube ich, gibt beides.
Ja, genau. Also wo man so präventiv schon ganz viel abfangen könnte. Mhm. Das hat mich sehr beeindruckt. Genau.
Also war eine schöne Tagung, würde ich sagen, trotz des schweren Themas.
Ja, ja, absolut.
Es kann ja auch schön sein und aber belastend.
Na, das schön würde ich jetzt nicht sagen, ich fand es also bereichernd im Sinne bereichernd, von beruflich bereichernd. Habe dann auch einige Bekannte getroffen, die dann also in der Beratung sind oder in der oder Psychotherapie. Und ich habe eh gesagt, also es hat jetzt meinen Entschluss, sozusagen Praktikum in der Männerberatung zu machen, auch nochmal gefestigt, weil das finde ich so eine wichtige Arbeit, weil es eh so wenig.
Es ist total tabuisiert und total im Untergrund und darüber wird wenig geredet und ich habe auch so lange gewartet, über meinen Fall zu reden, weil es halt auch immer so, weil man das Gefühl hat, das passt halt irgendwie mit der Männlichkeit nicht zusammen, wenn einem sowas passiert und da kann man nicht drüber reden und da muss man unbedingt was machen, weil ich glaube, dass die Dunkelziffer sehr groß ist und sehr hoch.
Ja.
Und,
absolut.
Also da muss man unbedingt hinschauen. Mhm. Ich möchte mich da auch ein bisschen spezialisieren, falls ich es wirklich schaffe, in den nächsten Jahren diese Ausbildung zu machen, Sexualpädagogik, über das haben wir schon ein paar Mal privat geredet. Mhm. Also ich habe da ja was vor, das nebenberuflich in meiner Freizeit zu machen.
Ah ja, da kriegst du eine Antwort
von mir. Genau, da bist du noch eine Antwort schuldig, nämlich bei welchem Institut du das machen würdest, weil du da sicher besser bist beim Auswählen als ich. Ich denke nach der schönsten Homepage zu entscheiden. Wobei der Teddy, kennst du den Teddy, den Comedian?
Ja, ja.
Der war jetzt bei Willkommen Österreich und der hat gesagt, er hat damals seine Schauspielschule nach der schönsten Homepage ausgesucht. Da habe ich gedacht, ich will es auch machen. Und das dürfte gut geklappt haben.
Ja, voll.
Also, wie gesagt, da würde ich mich sicher auch in dem Bereich spezialisieren, weil ich glaube, da gibt es ganz viel, was im Argen liegt.
Ja, ja. Also da wäre es für die wahnsinnig spannend, für eine Sendung zu machen mit einem Betroffenen und mit jemandem, der im Feld arbeitet.
Oder
ob es Therapeut ist oder auch vielleicht forscht dazu oder so, weil das ist...
Ja, müssen wir unbedingt machen, aber da muss ich mich dann selber auch sehr stark vorbereiten, weil das ist natürlich mein Trigger dann.
Ja.
Also und da kann man das Wort, glaube ich, sogar auch verwenden, als jemand, der das durchlebt hat, hier da in die Tiefe zu gehen, aber würde mir wahrscheinlich auch sehr, sehr helfen, muss man sagen. Das ist wieder sowas, wo man halt durch muss, aber nachher geht man gestärkt hervor.
Genau, und dann nur als Abschluss, also ich fand es echt super, dass das auch stattfindet und dass da also dieser Verein und die Männerberatung da das auf die Beine gestellt haben, was wichtig ist.
Ich werde jetzt was sagen und das wird sicher ganz schlecht ausgesprochen sein. Vive la France.
Viva la France.
Ist es nicht Vive?
Viva.
Viva la France, bist du sicher?
Ich habe Französisch gehabt.
Okay, habe ich das halbwegs richtig ausgesprochen?
Ja.
Ja. Warum sage ich das? Tipps?
Irgendwas mit Sport?
Nein.
Oh je.
Das wäre Allez le Bleu.
Ah, was ist das?
War das gut ausgesprochen?
Allez Bleu?
Le Bleu. Le Bleu nennt man doch die Nationalmannschaft. Genau, die Blauen. Ja, also um Gottes Willen, nicht politisch in Österreich.
Die französische Blauen.
Die französische Nationalmannschaft trägt Blau, deshalb sagt man Vive le Bleu. Nein, die Französinnen und Franzosen sind vorangegangen und haben als erste Nation dieses Planeten die Abtreibung in die Verfassung geschrieben. Ja. Und ich freue mich total. Das ist ein guter Tag für die ganze Welt. Und es gibt eben auch noch dieses ganz seltene Phänomen der guten Nachricht. Und da bin ich wirklich aufgewacht. Dann haben wir gedacht, ich bin heute auf einem besseren Planeten aufgewacht als gestern. Und dann kommt natürlich der Dämpfer, nämlich Susanne Raab, Frauenministerin, unter Anführungsstrichen. Ich finde ja, das ist ein ehrenvoller Titel, den zum Beispiel mal die Johanna Donal bekleidet hat. Und wenn man für diese zwei Personen dieselbe Berufsbezeichnung nimmt, dann ist das ja für die Johanna Donal posthum, möge sie in Frieden ruhen, eine echte Beleidigung. Weil die hat nämlich was gesagt, wir haben eine Regelung und an der halten wir fest.
Ja. Ja,
und diese Regelung ist übrigens, dass die Vergewaltigung, um Gottes Willen, dass
die Abtreibung,
ja, die Vergewaltigung steht natürlich auch im Strafgesetzbuch und das muss sie auch bleiben, aber die Abtreibung muss weg. Mhm. Ja, die Abtreibung muss weg aus dem Strafgesetzbuch, dort steht sie nämlich noch drin und dort steht nur dabei, unter welchen Umständen sie straffrei ist, ja, mit dieser berühmten Regelung bis zu 3 Monaten, glaube ich, ist es. Ich bin ja da auch kein Experte, aber es macht mich total wahnsinnig, wirklich, dass man da einfach nicht bereit ist, einen Millimeter, also als Frauenministerin, das ist deine Kernkompetenz, ja, das Leben für die Frauen zu verbessern in diesem Land. Und das verstehe ich nicht, dass ich da nicht sage, naja, sicher werden wir versuchen, dass wir da gleich ziehen, europäischer Gedanke, am besten wäre eine ganz europäische Lösung, dass auch die Frauen in Polen was davon haben, die wirklich leiden unter einer Regierung, die Abtreibung immer mehr, also das ist dort de facto illegal, außer unter ganz speziellen Umständen, aber die noch mehr zu stigmatisieren und noch mehr fertig zu machen, zu verfolgen und das darf natürlich in Europa nicht sein.
Na gut, aber das ist also klassisches, weil es schon immer so war.
Ja.
Und da ist sozusagen.
Nein, es ist, weil die ÖVP da selber mit sich kämpft.
Ja, und die Wahl, glaube ich, wichtiger ist sozusagen, dass man dann nicht irgendwen verärgert, als jetzt da vielleicht wirklich Fortschritte zu machen.
Die Wahlen dieses Jahr.
Die Wahlen,
ja. Wo es ja ganz, ganz viele gibt dieses Jahr.
Ja.
Und nicht nur bei uns. Mhm. Ja, aber das ist auf jeden Fall ein schönes, positives. Wir bleiben jetzt mal beim Positiven, ja, tun wir die Susanne Raab weg. Ja, wir bleiben beim Positiven.
Frankreich hat es,
genau, Vive la France, Dankeschön, merci nach Paris. Und wir danken es euch wirklich sehr.
Ja, dann bleiben wir gleich beim Positiven. Ich habe nämlich eine positive Gay News aus Deutschland. Die Olivia Jones erhält den Deutschen Lesepreis 2024.
Schön.
Ja, ist quasi der Deutsche Lesepreis ist seit langem eine Instanz der Sprach- und Leseförderung und wird an prominente Persönlichkeiten verliehen, die sich als Lesebotschafter vortun. Und das ist doch eigentlich ein schönes Zeichen, dass gerade in einer Zeit, wo Drag Queens gerade deswegen politisches Kanonenfutter verwendet werden.
Sehr schön gesagt. Sehr schön gesagt, ja.
Dann diese Auszeichnung kriegen.
Ja, Slay, urgut. Ja. Freue ich mich total.
Mhm. Zu dem mag ich
die mag ich wirklich, wirklich
gerne. Und die hat sogar, glaube ich, selbst ein Buch geschrieben, ein Kinderbuch. Weil das kommt, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, bei, wie heißt es? Das große Promi-Büßen vor. Da war ja auch dieser Detektiv, der ja mit homophoben Aussagen aufgefallen ist. Und seine Strafe, um das zu verbüßen, war ja, dass er den Camp-Kollegen innen am Abend aus diesem Buch vorlesen musste.
Das ist
über
gut.
Quasi, dass dann Jungs Kleider tragen und Mädchen Bauarbeiter werden wollen und so. Und diese Gender-Klischees sehr kindgerecht aufgelöst werden.
Spitze. Ich habe auch noch positive G-News, eine Einsendung aus unserer Community von den Knackenten, Zwinker, Zwinker. Oder von den Bratenten.
Ja,
und zwar, bisher, falls du es nicht wusstest, war der Geschlechtsakt von Buckelwalen ein Mysterium.
Achso, das habe ich auch, ja.
Nun gibt es davon erstmals Bilder, doch sie brachten eine Überraschung. Gregor, welche Überraschung brachten sie denn, diese Bilder?
Es waren zwei männliche Buckelwale.
Darf denn sowas überhaupt sein?
Wissen die das nicht, dass das gar nicht geht?
Dass das in der Natur nicht vorkommt.
Das hat ihnen keiner gesagt, offensichtlich.
Ja, offenbar ist der Natur immer wieder wurscht, sagen, dass Homosexualität unnatürlich ist und sie taucht halt trotzdem immer wieder überall auf. Liebe Grüße an die zwei Buckelwale. Wir hoffen, ihr verbringt noch viele, viele schöne Stunden gemeinsam. Und go for it, girls.
Girls. Queens.
Queens.
Ich habe nur eine andere, also Nachricht, die jetzt per se gar nicht so nichts mit Queerness zu tun hat, aber was mit dir.
Mit mir?
Ja.
Ja, ist das
Mary Poppins ist nicht mehr jugendfrei.
I don't understand.
Aber Mary Poppins kennst du, oder?
Kenn ich.
Disney-Film,
ja.
Genau.
Ja.
Und das britische, also die Organisation, die halt Filme quasi bewertet, ob wann die freigegeben sind, hat jetzt eben Mary Poppins nicht mehr als jugendfrei eingestuft. Und weißt du warum? Weil der Begriff Hottentotten im Film vorkommt.
Ah,
und zwar zweimal.
Hier ist die Connection zu mir. Ja.
Und das hatten wir schon mal,
dass
das ja eigentlich ein rassistischer Begriff ist oder zumindest rassistisch verwendet wird. Die, was waren die Hottentotten nochmal genau?
Ein afrikanischer Stamm.
Genau.
Von, also, Ureinwohnern, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber es geht auf jeden Fall gar nicht.
Und es ist immer sozusagen im Kontext von die Primitiven und dann
die Unordnung. Es schaut aus wie bei den Hottentotten, so wurde es mir vorgelebt.
Ja.
Und so habe ich es dann leider auch viele, viele Jahre reproduziert, ohne mir bewusst zu sein, was ich da sage, was auch überhaupt kein Problem ist. Ja. Und ich bin froh, dass es mir irgendwann einmal jemand gesagt hat.
Richtig.
Und da habe zum Glück nicht bumpig reagiert. Habe auch jetzt wieder so ein schönes Erlebnis gehabt, wo wirklich ein total toller, intelligenter Mensch eben das, den Satz jedem das Seine verwendet hat.
Ah, ja,
und ich habe das wieder mal erklärt, so wie ich schon 100 Mal gemacht habe. Und es gibt eben da immer dieses Spektrum. Entweder reagieren Leute, ich soll das wissen, man kann uns nicht alles wegnehmen lassen von den Nazis.
Die Sprachpolizei.
Aber zum Glück gibt es auch Leute, die gesagt haben, da geht es mir aber jetzt wirklich nicht gut, wenn sich das Neonazis tätowieren lassen und wenn das an der Türe vom KZ Buchenwald steht. Und ich sage das einfach schon so seit Jahren vor mir hin. Dankeschön. Und ich nehme es jetzt einfach so mit. Und ich habe noch die Alternativen aufgezeigt. Jeder nach seiner Fasson. Jeder so wie er will. Jeder so wie er kann, finde ich besonders lustig. Ja. Das passt manchmal besonders gut. Noch was Positives. Die HPV-Impfung wurde bis 30 ausgeweitet. Da brauchen wir jetzt gar nicht viel mehr dazu sagen, aber finde ich, ist ein toller Schritt
im Gesundheitssystem. Ich glaube, da ist auch der Florian mit beteiligt.
Ja, der Florian Boschek, ein Bekannter von uns beiden.
Genau.
Der war sehr, sehr maßgeblich daran beteiligt, deshalb Shoutout an der Stelle, lieber Gruß. Der junge Mann macht ja da was wirklich.
Und bringt da was zusammen.
Ja,
er macht nicht nur, er bringt da was zusammen.
Er bringt anscheinend was zusammen.
Und ich muss sagen,
das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Da wird viel Geld in die Hand genommen. Man muss auch sagen, das ist jetzt schon das wiederholte Mal, dass mir der Johannes Rausch gut auffällt.
Rauch,
Entschuldigung. Ja, einer meiner liebsten Freunde ist mit Nachnamen Rausch, deshalb passiert mir das.
Ich wollte gerade genau das Gleiche sagen, weil auch die PrEP zum Beispiel, dass sie jetzt gratis ist, ist ja auch quasi
ihm,
also nicht zu verdanken, aber er hat es sozusagen mit auf den Weg gebracht.
Richtig.
Und er begegnet mir und er macht ja ganz lustige Instagram-Reels.
Ja.
In letzter Zeit spült es ihn immer so ein bisschen rein, sein Content, und ich finde, er macht es so, also was mir so gefällt ist, dass er sich selbst nicht so ernst nimmt. A und B einfach dabei wirklich was weiterbringt. Am schlimmsten sind die, die sich selbst furchtbar ernst nehmen und gar nichts weiterbringen.
Ich habe mir immer total unterstellt, dass es ein super konservativer Grüner ist, aber vielleicht bin ich da einfach auch nicht richtig gelegen. Und ich sage es nochmal, wenn jemand zum wiederholten Male gut auffällt und mir ist ganz egal, aus welcher Ecke oder von welcher Partei oder sonst was diese Person kommt, aussetzt unsere extremistischen Parteien, die nehme ich da jetzt mal raus, die nehme ich immer raus. Dann muss man das auch erwähnen. Und also der Mann macht einen ganz guten Job, da kommt mir vor.
Und auch nämlich für die Community.
Für die Community vor allem immer wieder was dabei. Und wahrscheinlich hat er einfach gute Leute im Hintergrund, so wie dem Flo. Ich weiß nicht, ob die zusammenarbeiten, weißt du das?
Also,
der macht den Fotos jetzt immer mit drauf.
Ja, nein, weil der Flo hat ja sozusagen diesen Verein gegründet, der das ja initiiert hat.
Okay,
die haben da so Awareness-Arbeit geleistet und haben das dann, glaube ich, ihm präsentiert, wann ich es richtig in Erinnerung habe. Sonst Flo, korrigier uns und wir machen es in der nächsten Sendung, stimmen es richtig. Ich habe übrigens auch noch zum Thema queere Animationsfilme einen Hinweis, weil über den wollten wir ja eigentlich einmal sprechen und wir haben es dann nie geschafft. Nimona. Es ist eine Netflix-Produktion. Es ist,
sagt mir jetzt überhaupt nichts. Hast du mit mir darüber geredet?
Wir wollten es mal im Pop-Teil machen.
Okay.
Und dann ist aber irgendwas dazwischen, ist schon länger her.
Aha.
Wurde auch von einer Hörerin empfohlen. Und ist quasi ein queerer Animationsfilm, der ursprünglich von irgendeinem Studio hätte produziert werden sollen. Also es war ähnlich wie bei, wie heißt es, Hotel?
Haspin Hotel.
Ja, genau. Ja. Es war ursprünglich auch noch, glaube ich, so eine Kurzanimationsgeschichte aus dem Internet. Oder ein Comic, glaube ich, war es sowas.
Ah, okay.
Ein Comic, das ist
eine ähnliche Entstehungsgeschichte.
Der sehr erfolgreich war. Dann wollte es ein Studio machen, die haben das dann aber auf Eis gelegt und Netflix hat es dann quasi, glaube ich, die Lizenz rausgekauft und hat dann fertig gemacht. Und die wollten dann so die Queer-Elemente, glaube ich, rausnehmen. So war das. Und Netflix hat das sehr drauf, es geht quasi um einen schwulen Ritter, der dann mit einer, ohne zu viel zu spoilern, non-binary Wesen da in Kontakt tritt. Und warum ich das erwähne, ist, weil der auch für die Oscars nominiert ist und Netflix den jetzt vorab in voller Länge auf YouTube kostenlos zugänglich macht. Also alle, die jetzt nicht Netflix haben, können den, ich weiß nicht, wie lange das jetzt auf YouTube bleibt.
Redaktion wahrscheinlich,
Im besten Fall, wenn sie es hört, ist es noch. Und wenn sie jetzt kein Netflix habt, sondern dann schauen. Also ich habe den damals geschaut und war sehr beeindruckt. Ich habe mir gedacht, das ist ein Animationsfilm, den hätte ich mir echt gewünscht früher.
Cool.
Ja.
Sollen wir jetzt ein bisschen über Rapid reden?
Ja, bitte.
Ja. Also wir haben ja das bei der Live-Aufzeichnung auch schon besprochen, ganz kurz nur.
Vielleicht ganz kurz Erwähnung, was Rapid ist für die.
Genau, also der SK Rapid Wien ist ein Traditionsfußballverein, der einzige Fußballverein, der übrigens einmal deutscher Meister war, als kleines Detail am Rande, in der dunkelsten Zeit unserer Geschichte. Wir haben bei der Live-Aufzeichnung über das schon mal kurz geredet, weil da war es brandaktuell und leider gibt es halt diese Aufnahme nicht mehr, deshalb werden wir heute auch das nochmal schildern. Eine zweite Sache noch kurz vorher. Ich finde auch, dass das ganze Thema Beziehungsformen, Beziehungstypen, Beziehungsarten ganz wichtig war. Das heißt, wir werden das sicher noch einmal aufarbeiten. Dann, wenn, also jetzt gleich noch mal drüber zu reden, wäre ein bisschen komisch. Aber so, das heißt, in einem halben Jahr oder so werden wir dann mal eine Sendung drüber machen und ein bisschen was nachholen, was wir da live erzählt haben.
Und vielleicht auch in einige Beziehungsformen genau hineinschauen.
Genau. Also, was ist passiert? Nach einem Derby, für jene, die jetzt nicht so fußballbegeistert sind oder sportbegeistert, das ist immer, wenn so Lokalrivalen innen gegeneinander antreten. Also, wir sind jetzt im Männerfußball, also bleibe ich mal einfach beim Wort Lokalrivalen. In diesem Fall war das der SK Rapid Wien und die FK Austria. Mhm. Also nennt man auch die Veilchen. Das wird jetzt gleich noch spannend und interessant, weil sie eben violett sind. Mhm. Die sind gegeneinander angetreten und Rapid hat gewonnen. Und wie das halt so ist bei einem richtigen Fußballfan, der einen Verein hat, der auch so einen richtigen Rivalen hat, ist das oft wichtiger als der Titel, diese direkten Begegnungen. Oder mindestens genauso wichtig. Ja, das hat eine ganz, ganz hohe Bedeutung. Dieser Derby-Sieg wurde dann gefeiert, sehr ausgiebig. Und unter anderem mit einer Parole,
also Rapid hat gewonnen.
Genau, Rapid hat gewonnen. Ja, die Grünen, SK Rapid Wien hat gewonnen. Und es gab dann Feierlichkeiten in der Kabine. Und da ist ein Video an die Öffentlichkeit gekommen, wo ein sehr homophober Slogan gesungen wurde. Mhm. Also wir können das ja jetzt einfach sagen. Ich hoffe, es hören keine Kinder zu. Falls doch, haltet jetzt bitte den Kindern kurz die Ohren zu. Ohrschwärme, Veilchen. Und es war nicht das erste Mal, dass es bei Rapid da Aufregung gab. Es gibt auch den Fangesang Schwuler, Schwuler, FAK, der nach wie vor gesungen wird. Mhm. Was in dem Fall besonders traurig ist, ist, dass auf diesem Video auch Geschäftsführer Steffen Hoffmann, Co-Trainer Stefan Kulowitz, Kapitän Guido Burgstaller und der Stürmerstar Mario Grülli zu sehen sind, also absolut erste Reihe des aktuellen SK Rapid Wien. Und das tut natürlich sehr weh, vor allem auch den grünen Fans. Mir hat mittlerweile auch jemand geschrieben, der übrigens bei unserer Aufzeichnung war, vom warmen Salon, der dann sich gewandt hat an den Verein und gesagt hat, ich bin übrigens so ein Arschwarmer Rapid-Fan, den du da beleidigt hast, mich hat das sehr verletzt. Mhm. Und Steffen Hoffmann hat angerufen und hat sich entschuldigt. Mhm. Und das fand ich schon super.
Ja.
Ja, was ich nicht so super finde, ist, die Liga hat jetzt da eine Strafe ausgegeben, eine sehr, sehr strenge. Da gibt es Punkteabzug, Sperren etc. Mhm. Und Rapid geht damit oder geht dazu oder dagegen, nennen wir es so, in Berufung. Ja. Was ich sportlich verstehen kann, wahrscheinlich muss man das sogar gegenüber seinen Fans irgendwie rechtfertigen, aber da muss ich halt intern irgendwie ein bisschen mehr machen.
Also Berufung deswegen, weil es in der Saison, wenn ich das richtig verstanden habe, Handicap verursacht für die wichtige kommende Spiele,
wichtig,
oder?
Genau, wenn die wichtigsten Spieler gesperrt sind, dann kannst du natürlich nicht so stark antreten und es gibt halt die Gefahr, dass du dann in der Tabelle nicht so gut abschneidest und das ist für die Fans sehr, sehr schwierig und schlimm. Das verstehe ich auch, gerade ich verstehe das als absoluter Fußballfan. Also sportlich kann ich die Entscheidung verstehen, aber da müsste man halt gleichzeitig wirklich noch vehementer, finde ich, halt intern was machen und präsentieren, was machen wir intern, wo nehmen wir Geld in die Hand, wo spenden wir jetzt zum Beispiel was an Organisationen, die sich gegen Homophobie einsetzen, was machen wir, dass sowas nicht mehr passiert. Was ich sehr schön fand, ist, dass es aus der Fanszene sogar die Forderung gab. Die Fanszene von Rapid ist nämlich entgegen der landläufigen Meinung, also da gibt es schon viele sehr, sehr einfache Menschen, auch keine Frage, aber wenn die offiziell kommunizieren, diese Kommuniqués, wie sie es nennen, die sie schreiben, sind teilweise großartig. Es gibt eins, wo die Fans, die Ultras, die so verschrien sind, die Zeit des Nationalsozialismus schonungslos aufarbeiten. Mhm. Das ist ein großartiges Kommuniqué. Also da gibt es sehr, sehr intelligente Menschen. Es gibt Trotteln auch, aber es gibt auch sehr, sehr intelligente Menschen. Und die haben sofort geschrieben, man muss sich als Block West, also die Westtribüne, der Block West ist dann quasi die Verbindung von allen Fanclubs, die dort stehen. Auf der Westtribüne stehen verschiedene Fanclubs.
Aber alle für den gleichen Verein.
Natürlich, ja, okay. Sonst stehst du nicht auf der Tribüne dort. Okay, ja, ja. Das würde ich auch nicht raten. Das kann, okay. Das könnte schlecht ausgehen. Ja. Man muss sich als Block West die Frage stellen, wie zeitgemäß homophobe Fangesänge sind. Also die Fans wären eigentlich auch hier bereit zu sagen, pass auf, wir wollen das nicht mehr. Und ich kenne das von Arsenal, wie das ist, wenn man konsequent dagegen vorgeht. Und ich kann versprechen hier, dass man bei Arsenal sowas nicht mehr hören wird. Das ist völlig undenkbar.
Ja.
Ja? Und dort war es vielleicht auch eher ein anderes Thema. Deshalb würde ich, das ist jetzt gleich der nächste Punkt, ich wollte unbedingt eben nicht über Leute reden, sondern mit Leuten reden. Ich habe bei Rapid angefragt und ich muss auch sagen, ich habe da einen ganz, ganz tollen Mitarbeiter erwischt, der dem das ist auch wirklich schwer gefallen, zu sagen, hey, das geht sich jetzt gerade nicht aus. Ja. Der ist wirklich top bemüht, wie ich dann zurückgeschrieben habe, naja, ich muss das aber jetzt schon sagen, halt, dass ich angefragt habe und es ist niemand gekommen.
Ja.
Und er hat gesagt, aber sag bitte dazu, dass es uns wirklich wichtig ist, sage ich dazu, aber, jetzt kommt das Geraldsche Aber, wir kriegen jetzt, damit verrate ich schon ein kleines Geheimnis, aber nachdem es fixiert ist, kann ich es ja schon sagen, wir kriegen jetzt zur EU-Wahl die Spitzenkandidaten von SPÖ, Grüne und Neos, und zwar Ende April, das heißt in einer Zeit, Anfang Juni sind die Wahlen, wo die absolut schwimmen. Ich unterstelle jetzt mal, dass die mindestens genauso busy sind wie Rapids-Funktionäre jetzt im Top-Wahlkampf und wir kriegen die erste Reihe für diesen Podcast. Und wir kriegen halt von Rapid jetzt niemanden von diesen vier Leuten, der da vorbeikommen könnte und mit uns kurz reden können. Und ich wollte jetzt auch nicht nochmal nachfragen und sagen, hey, bei uns kommen sogar die EU-Spitzenkandidaten und innen, weil ich mir denke, wir haben eigentlich ein gutes Angebot. Wir haben da eigentlich die Chance, hey, ihr könnt echt zu unserer Community reden und könnt sagen, hey, sorry, und wir wollen da was machen und wir wollen das nicht mehr. Und es war nicht so gemeint. Und wir könnten denen erklären, warum es trotzdem wichtig ist. Weil es kam im Internet jetzt sehr oft das South Park-Argument.
Was ist
Kennst
das?
Du das?
Was ist das?
Es gibt die eine South Park-Folge, wo die Biker die Leute mit Faggots schimpfen.
Ja.
Und Cartman ist einer von diesen Bikern und irgendwie erklärt der Cartman dann, dass das ja nichts mit Schwulsein zu tun hat, wenn man jemanden Faggot nennt. Und, und dieses Argument kam dann eben auch unter Bezugnahme auf South Park.
Ja.
Dass das Arschwurm schon lange nicht mehr schwul heißt, man soll sich da entspannen. Ein Wurmer, das ist halt so, man meint damit nicht die Homosexualität, man hat gar kein Problem damit. Aber man versteht vielleicht nicht, warum es Menschen trotzdem verletzen kann und dass man selber als heterosexueller Mann nicht in der Rolle ist, diese Entscheidung zu treffen. Mhm. Ich kann das für mich entscheiden. Ich kann sagen, ich bin ein warmer Bruder.
Genau.
Ich kann auch sagen, ich bin ein arschwarmer Bruder. Ja. Aber niemand trifft diese Entscheidung für mich.
Richtig.
Niemand anderer trifft diese Entscheidung für mich. Und das hätte ich Ihnen gerne persönlich erklärt. Und ich gebe auch nicht auf. Ja, ich hab jetzt gesagt, hey Leute, wenn ihr kommen wollt, wir haben ja eigentlich ein Angebot eben. Ich sehe das als Angebot. Wir haben was. Natürlich sind wir nicht so berühmt wie Steffen Hoffmann oder, ja, also keine Frage. Wir haben nicht die Reichweite wie die, aber wir erreichen genau die Leute, um die es geht.
Mhm.
Und die erreichen wir viel eher als diese Leute selber. Ja, wenn die öffentlich was sagen auf ihrem Instagram, da hört keiner oder weniger aus unserer Community hören dazu. Das heißt, wir haben eigentlich ein Angebot an die und wenn sie möchten, dann sollen sie sich bitte bei uns melden und ich bin gespannt, ob sie das noch tun, weil ich würde hier gern sitzen mit ein oder zwei Vertretern vom SK Rapid Wien und das einfach, eben weil ich mich auch auskenne, weil ich das erlebt habe. Bei Arsenal war es nicht das Thema Homosexualität, aber da waren es Jüdinnen und Juden, also jüdische Mitmenschen, weil der Lokalrivale Tottenham, die nennen sich selber, die Fans nennen sich selber Jedos. Und da gab es die widerlichsten Fangesänge, die ich dort gehört habe zu Highbury-Zeiten. Und momentan höre ich sie nicht mehr. Und das heißt, sie haben irgendwas richtig gemacht.
Ja.
Konsequent und immer wieder gebetsmütigartig wiederholen. Und jedes Mal, wenn ich bei Arsenal bin, spielt sie in der Halbzeit einen Spot, wo du Transgender-Fans siehst, wo du schwule Fans siehst, die erklären, wir sind ein Teil von euch, wir lieben diesen Verein genauso wie ihr, also lasst uns bitte in Ruhe. Zumindest. Mhm. Aber wäre noch schöner, wenn du uns akzeptierst.
Ja.
Und die werden immer wieder gefeatured. Und dann muss man halt konsequent sein und dann muss man halt wirklich was tun. Mhm. Und Lippenbekenntnisse reichen da nicht.
Ja, das stimmt.
Ja,
ja, echt spannend. Vielleicht kann man es sogar kombinieren mit dem, was ja angekündigt wurde für Mai, mit dieser Aktion in Deutschland.
17. Mai,
genau.
Ich.
Also zum Tag, Internationalen Tag gegen Homophobie.
Ja, den Tag habe ich mal gemerkt.
Da soll ja angeblich ein Gruppen-Coming-Out kommen. Was ich sehr spannend finde und was ich ja richtig finde, dass es dann sozusagen eine Person einzeln abkriegt, sondern dass man das sozusagen als Gruppe trägt. Vielleicht ist es auch eine Möglichkeit, da das auch nochmal aufzugreifen, in Kombination mit dessen. Ich habe mir ja noch notiert, weil diese ganze Sache ja also ganz komische Blüte ausgetrieben hat, nämlich im Falter-Newsletter vom Chefredakteur Florian Klenk. der ja schon mehrmals, also der an sich seine Sache im investigativen Journalismus ja richtig gut macht, mhm. nur manchmal bei so gesellschaftspolitischen Sachen so entgleist, also wo dann auch dann über Menschen spricht, in dem Fall also über Transmenschen anstatt mit ihnen oder auch dieses, ich erinnere das Gabayé-Interview, kann man jetzt auch halten, von dem, was man möchte.
Ja, es war eine Katastrophe. Genau. Vier hetero-cis-Männer reden mit Andreas Gabayé über Schwulsein. Ich meine, seid ihr völlig wahnsinnig. Nein, das geht nicht.
Ja. Ja,
nur weil es in Österreich 2024 anscheinend noch geht und man sich trotzdem links nennen kann, ist es nicht aufgeklärt, nicht links. Es ist einfach abscheulich.
Ja, und Falter hat so ein Newsletter, wo die dann immer so Kommentare rausschicken. Und er hat eben letzte Woche diesen Kommentar geschrieben, auch zu diesem Fall, der bei Rapid war. Und sein Argument oder seine Frage war, und ich lese mal vor, wird durch solche Strafen einer der letzten Orte, wo man die Sau rauslassen darf, sanktioniert und diszipliniert? Und wenn ja, ist das gut. Sprechen am Fußballplatz nicht viele so, geht man nicht deshalb dorthin, weil man einmal richtig derb sein kann. Und das, also ich fand es so befremdlich, dass man das einfach so formuliert. Es gab dann, ich habe das ja bei uns auf Instagram gepostet, die meisten waren natürlich genauso schockiert wie wir. Mhm. Es gab dann auch ein paar so, die so ein bisschen in die Bresche gesprungen sind für ihn, wo man sagt, naja, das kann man jetzt so oder so lesen, wo ich mir dann denke, so, das ist ein Journalist. Worte sind sein Beruf. Sich präzise auszudrücken ist sein Beruf. Das ist nicht irgendein Interview, das er flapsig am Rand auf irgendeiner Party gibt, sondern er hat sich ja hingesetzt, er hat sich überlegt, was will ich schreiben, hat das hingeschrieben, das wurde lektoriert und dann wird es rausgeschickt. Also wenn dann das unabsichtlich passiert, dann würde ich mir echt fragen, ob das der richtige Beruf wäre. So, darum glaube ich, dass es
sehr... Was übrigens ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, weil ich glaube, dass der Chefredakteur beim Falter mittlerweile schon lange ungeeignet ist. Ja?
Und es unterstützt also ein bisschen meine Theorie, die ich in letzter Zeit in vielen Bereichen schon ein bisschen also beobachte, dass wenn Leute in einem Bereich sehr gut sind, dann oft das Gefühl haben, in vielen Bereichen sehr gut zu sein. Genau, kämen
überall aus.
Ja. Und das fällt mir in anderen Bereichen genauso auf und das wäre auch so ein Fall. Er hat dann sehr viel Gegenwind bekommen auf seinem Post auf Facebook, unter anderem auch von Marco Schreuder, den ich mir ganz kurz vorlesen möchte und ich gehe davon aus, dass es okay ist, weil es ja öffentlicher Post war und es öffentlich kommentiert
natürlich.
Hat. Er schreibt, also Marco Schreuder haben wir schon mal erwähnt, Nationalratsabgeordneter.
Nein, Bundesratsabgeordneter.
Bundesratsabgeordneter, ich merke mir das nie, von den Grünen und auch ein warmer Bruder, super Podcast, waren wir auch schon mal.
Merci, Sherry.
Genau. Und der Marco schreibt, okay, Florian, und wenn das ersehnte kontrollierte Tabu, und wenn der ersehnte kontrollierte Tabubruch gegen Juden ginge, gegen Afrikaner, dann wäre das auch irgendwie okay, Fragezeichen. Oder ist es in dem Fall okay, weil es eh nur gegen Worme geht? Und das war auch mein erster Gedanke. So, und dann war noch ein super Kommentar als Abschluss, wo schreibt, sorry, Florian, aber man braucht keinen Ort, wo man Rassismus und Homophobie rauslassen kann. Der geeignete Ort dafür nennt sich Psychotherapie. Und das fand ich ganz gut.
Super. Ja. Nein, das ist genauso wie Markus Wiebusch im Lied Der Tag wird kommen, wo eben über das Outing, eigentlich singt über den 17. Mai 2024, aber halt irgendwie schon vor, weiß nicht wie alt ist denn das Album, 5 bis 10 Jahre würde ich schätzen. Ja. Es war eine Zeit lang, war das ganz normal, dass am Fußballplatz rassistische Beleidigungen gerufen wurden. Mhm. Zumindest in Deutschland, ich glaube in Österreich gibt es teilweise noch Fußballplätze, wo da auch weggeschaut wird.
Ja,
ich möchte jetzt nicht gemein sein, weil das kann jetzt auch wirklich ein Zufall sein und das ist anekdotisch. Ja. Aber ich war das letzte Mal bei der SK Rapid Wien vor ca. 10 Jahren und da war in Deutschland schon lang Ruhe mit dem und da habe ich noch wirklich gehört, hinter mir drei Jungs, die gemacht haben, wie ein schwarzer Spieler von der gegnerischen Mannschaft. Mhm. Ich glaube, das war damals Sturm Graz an dem Balkan. Aber das, wie gesagt, die Rapid macht da wirklich viel, das muss ich sagen. Und ich glaube, das ist kein Thema mehr. Ich bin viel in der deutschen Bundesliga, also viel, du weißt immer, wenn ich halt irgendwo in Deutschland bin, versuche ich auch zur Bundesliga zu gehen und ich muss sagen, dass ich dort überhaupt nichts mehr in diese Richtung mitbekommen. Ich würde wirklich behaupten, das ist viel besser geworden und das muss eben jetzt in puncto Homophobie auch passieren und da ist es sicherlich nicht förderlich, wenn so ein Video ans Tageslicht kommt. Beziehungsweise vielleicht ist es förderlich, wenn wir es jetzt thematisieren, die Geld in die Hand nehmen, Aktionen starten, uns nicht verstecken, auch wirklich versuchen hier in den Warme Brüder Podcast zu kommen. Zwinker, zwinker. ich glaube, wir können da was beitragen. Also ich bin halt so ein Fußballfan und wie man sieht, sammeln sich ja die dann auch und kommen zu unseren Live-Veranstaltungen. Also wenn jemand dort sitzt, ja. Das kann ja damit zu tun haben, dass wir das Thema auch immer wieder aufgreifen hier. Und es war nicht der Einzige, der mir geschrieben hat in dem Punkt. Ja. Mhm. Also es gibt halt auch mehrere Schwule als ich, die Fußball mögen.
Ja.
Und zwar viel, viel mehr, als man denkt. Und nicht nur, weil die Wadeln so schön sind. Was mein Hass. Nein, ich hasse das. Da wäre ich richtig, das halte ich auch für richtig homophob. Wenn das jemand sagt, die Schwulen schauen ja nur Fußball, weil die Wadeln so schön sind. Also da wäre ich ja richtig grantig, wenn man das jemand sagt. Na, auch wenn es natürlich nicht böse gemeint ist. Aber du weißt ja, wie das ist mit gut gemeint.
Was ich noch ganz kurz so ergänzen wollte zu diesem Klenk-Argument ist, weil was er ja behauptet, ist, dass Homophobie sozusagen unter Anführungszeichen ein natürlicher Impuls ist. Mhm. Und wir wissen ja, dass es natürlich nicht ein natürlicher
Bullshit.
Impuls ist, sondern dass es so,
I call bullshit.
Dass es sozialisiert ist
natürlich.
Und dass man sowas auch verändern kann. Das hat ja die Geschichte auch gezeigt. Und ironischerweise, es war ja der Frauenwelttag am 8. März, postet da Florian Klenk ein Buchcover mit dem Titel Söhne großziehen als Feministin und dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, er inszeniert sich da jetzt als großer Feminist, wenn er die Woche davor argumentiert, einen Safe Space zu schaffen, wo Mann nur homophob sein darf, dann hat sich der Falter Mailey Newsletter gleich den Dolm der Woche selbst geschenkt.
Ja, absolut.
Sehr effizient.
Word. Nein, ich beobachte den Abstieg des Florian Klenk schon sehr lange und ich habe für mich entschlossen, oder beschlossen, dass meine Beobachtung so Richtung Narzissmus geht. Ich bin natürlich kein Fachmann oder sonst was, aber es ist wirklich, wie du sagst, ich kann nicht in jedem Gebiet ein Top-Experte sein.
Selbstüberschätzung.
Aber es ist absolute Selbstüberschätzung und man hat oft den Eindruck, bei Klenk geht es nur mehr um Klenk. Das ist der Eindruck, der bei mir entsteht und deshalb verstehe ich nicht, mach doch das Feld frei mal für eine Chefredakteurin, das hätte sich der Falter verdient. Vielleicht finden wir da eine tolle, progressive Frau, die bereit wäre, dieses Ding wieder auf Vordermann zu bringen. Weil ganz ehrlich, das, was der Falter war, für mich war der Falter so wichtig, wie ich in die Schule gegangen bin. Mhm. Es war ein Statement, den Falter irgendwie sich unter den Arm zu klemmen. Kann ich mich noch erinnern, in der U-Bahn mit dem Falter zu sitzen. Heutzutage ganz ehrlich. Ja, natürlich diese investigativen Geschichten, die er macht, keine Frage. Ja, aber mit manchen Sachen wirklich, da tue ich mir so schwer. Und ich möchte aber jetzt abschließend zu dem Thema noch was Positives aus dem Fußball auch berichten.
Ja.
Und natürlich von meinem Verein Arsenal London. Aber keine Sorge, ich werde euch nicht damit langweilen, dass wir jetzt am Sonntag, wo wir aufnehmen, noch und hoffentlich nachher auch Nummer 1 der englischen Tabelle sind. Nein, es gibt aus dem Arsenal-Frauenteam einfach was Tolles zu berichten. Nämlich die Arsenal-Frauen haben zweimal in dieser Saison bereits das Emirates-Stadion ausverkauft mit 60.000 Zusehern. Puh. Sie haben somit einen 35.000 Average, also einen 35.000er Schnitt über die ganze Saison und wären damit, so jetzt halte ich fest, unter den Top 10 Teams in England, wenn im Männerfußball. Das heißt, hey, das ist wirklich, das ist ein Milestone. Das ist unglaublich. Und wer steht im Tor?
Manuela Zinsberger,
eine Österreicherin, mit der wir
persönlich.
Ja schon mal persönlich gesprochen haben. Da gibt es auch eine schöne Geschichte dazu, erzählen wir sicher irgendwann mal. Hier ist Faszination drinnen, hier geben sich Menschen ganz besonders Mühe, die hauen sich mit ihrer vollen Energie rein, da ist Leidenschaft, Passion dahinter und da kann man was erleben und deshalb kann man einfach auch die Women's League unterstützen.
Mhm, sehr gut.
Das
machen wir.
Das machen wir. Mhm. Hast du noch was auf den Zettel für unser Opening und Anführungsstrichen?
Nein, ich wäre schon bereit für
einen
Podcast.
Ich hätte noch einen Lifehack.
Ein Lifehack?
Bevor wir jetzt gehen zu Filmen, hätte ich noch einen Lifehack.
Aha, ja,
was? Ich habe meinen Schatzi beobachtet, letztens.
Okay. Das könnte jetzt in die eine oder andere Richtung gehen, ja, sag einmal.
Kommt nichts Schlimmes. Der hat sich eine Tüte Chips aufgemacht.
Ja.
Übrigens, neben der Paprika, was ich verwerflich finde. Was nimmst
Paprika
du?
Paprika-Chips?
Ja.
Ich liebe die.
Aber ich bin Salztyp.
Ich bin,
oder halt Englisch, Salt and Vinegar.
Genau, es gibt also Meersalz und wie heißt das? Meersalz und irgendwas?
Keine Ahnung.
Nee, ich glaube eher irgend so Öl, Vinegar oder so. Oder, Essig.
Vinegar ist Essig, genau.
Oder
Sour
Cream mag ich auch.
Ja, das ist auch gut. Aber auf jeden Fall, wenn man am Computer arbeitet und Chips isst, was ist da das Problem?
Ja, die Bresel.
Genau, die Finger werden fettig und die Bresel. Ja. Was macht man? Man nimmt einfach so chinesische Essstäbchen vom chinesischen Restaurant.
Für die Chips.
Für die Chips. Ich war begeistert. Wirklich, wäre mir nie eingefallen. Also es gibt ja zwei Situationen, wenn ich jetzt im Kino sitze oder beim Fernsehen, dann ja, will ich ja, dass die Finger so speckig werden, weil dann will ich, dass ja das Geilste ist, jetzt gerade bei Sour Cream, was du gerade gesagt hast, das ist ja das Geile nachher, dann die Finger abzuschlagen, ist eigentlich der schönste Moment. Aber wenn du so sitzt beim Computer zum Beispiel und was arbeitest oder halt Computer spielst oder die Playstation-Controller in der Hand hast, das ist ja urmadig eben mit die Finger reinfahren, dann abschlecken, kurz auf der Hose abwischen und dann wieder den Controller nehmen. Stäbchen! Chinesische Stäbchen. Oder asiatisch. Sieht das chinesisch? Wie nennt man die? Ja. Essstäbchen einfach. Ich sage einfach jetzt Essstäbchen. Ihr wisst, was ich meine. Die, die es im China-Restaurant gibt.
Ja, ja, genau.
Ja, und die zu nehmen und dann bleiben die Finger sauber und ich kann weiter zocken.
Und weiterer Vorteil ist, man isst vielleicht weniger, weil es einfach mühsamer ist, oder?
Das kann. Du meinst die berühmte Stäbchen-Diät.
Ja, genau.
Ich glaub, dass der Mensch, wenn er wirklich hungrig ist, oder Gust hat, so schnell sich anpasst.
Ja, hungrig ist man eh doch selten.
Naja, also das könnte man sagen, generell, man isst jetzt alles nur mit Stäbchen und nimmt dadurch ab, aber da ist der Mensch, glaube ich, zu anpassungsfähig.
Es ist so wie frisst die Hälfte, oder?
Das funktioniert aber schon. Ja, ja. FDH, frisst die Hälfte, so nennen wir das.
Das ist einfach die halbe der Kalorien.
Ja, genau. Also in Wirklichkeit geht es ja beim Abnehmen und beim Zunehmen hauptsächlich um Kalorien. Ja. Also außer man hat irgendeine Stoffwechselkrankheit oder ich weiß nicht, ob das, da müssten wir jetzt deinen Freund fragen, der ja Arzt ist, aber ich glaube, die Schilddrüsen haben zum Beispiel auch damit zu tun, aber da möchte ich jetzt nichts Falsches sagen. Lass mal das weg. Weg damit. Aber hauptsächlich geht es natürlich um, wie viel Kalorien verbrauche ich und wie viel nehme ich zu mir. Ja. Und FDH, ja, wenn ich sage, ich habe halt gern Sachen, die jetzt nicht diätisch sind. Mhm. Natürlich kann ich bei einer Diät eben möglichst kalorienarme Sachen zu nehmen, dann kann ich mehr essen und werde vielleicht satter. Mhm. Aber wenn ich sage, ich esse halt so gern die fettigen, geilen Dinge, aber dafür die Hälfte, dann geht das natürlich auch.
Ja. Einfache Mathematik.
Ja, so ist es. Simple Mathematics.
Ja, gut.
Jetzt gehen wir zu Poor Things.
Ja.
Ja. Also, ich fange an, weil was vorgefallen ist.
Du hast es ja vorgeschlagen eigentlich, gell? Deswegen.
Ja, vorgeschlagen. Ich hab.
Du hast gesagt, du hast ihn geschaut.
Genau. Wenn man das schon vorschlagen nennen will, dann meinetwillen. ich war ja im Kino und habe mir den Film mit meinem Schatzi angeschaut. Und 30 Minuten rein in den Film habe ich schon gemerkt, neben mir wird es ungemütlich. Also mein Schatzi rockt so auf seinem Sitz hin und her, wetzt dumm und dumm, und dann hat er das Handy genommen und hat sich abgelenkt. Und dann habe ich ihn halt einfach gefragt, wie schaut es aus? Und er hat gesagt, it's making me wildly uncomfortable. Und wir haben dann entschlossen, das Kino nach 50 Minuten zu verlassen. Was man dazu sagen muss, ist ein Top-Film aktuell, der bereits auch beim großen Streamer mit A erhältlich ist.
Da habe ich ihn geschaut.
Gegen Geld. Hauptrolle Willem Dafoe. Zwei weibliche Hauptrolle Emma Stone. Wie heißt dieser Mark Buffen? Weiß ich nicht. Auch eine ganz wichtige Rolle. Ja. Also begnadete Schauspieler dabei.
Und Regie?
Regie weiß ich nicht.
Giorgos Lanthimos.
Okay.
Bekannt für, also von wahrscheinlich The Lobster, den ich ja furchtbar gefunden habe. Haben wir es so durchgeplagt. Aber wurscht, reden wir weiter, ja?
Ja. Ich selber war da noch in so einem Zustand, oder wollen wir zuerst mal kurz das Thema anreißen?
Ja.
Es ist irgendwie so, ich werde aber jetzt was sagen und du wirst mich wahrscheinlich gleich als Filme-Freak zerhäckseln, aber ich würde sagen, es ist halt so eine neue Auflage von Frankensteins Monster.
Eine neue Interpretation,
es ist halt eine fantastische Geschichte, es wird visuell gearbeitet mit Elementen, so viel, also teilweise Realismus, so
fantastischer
aber
Realismus,
auch fantastische Elemente, irgendwie so eine Zwischenwelt zwischen der echten Welt.
Ein bisschen surreal.
Und genau, surreal könnte man auch sagen. Und es geht eben darum. Und ja, wir bitte, das ist auch ganz wichtig. Wir haben gesagt, wir können, deshalb haben wir ihn jetzt auch ganz ans Ende dieses Podcasts geschoben, wir können über diesen Film nicht reden, ohne Spoiler drinnen zu haben. Das heißt, wenn ihr den noch nicht gesehen habt und ihr wollt ihn noch ohne Spoiler sehen, ihr wisst ja, ich finde das overrated, zwinker, zwinker, dann jetzt abschalten. Ja? Denn jetzt erzähle ich, dass diese Bella, also die weibliche Hauptfigur, gespielt von Emma Stone, wie gesagt, großartig gespielt übrigens, fantastische Leistung, keine Frage.
Ist er nominiert, oder?
Bin mir sicher, ich habe nicht nachgeschaut, in welchen Kategorien, aber da wäre ich schon, also das wäre schon sehr, das wäre krass, wenn die nicht nominiert ist, weil das war an dem Film mitunter bestimmt das Beste. Egal, ob man ihn jetzt mag oder nicht, aber die Emma Stone war einfach genial.
Beste Hauptdarstellerin. Ich habe gerade gegoogelt. Übrigens auch bester Film, beste Regie, bestes adaptiertes Drehbuch. plus Film, Musik, Kamera, Kostüme
etc. Ihr wisst ja jetzt schon, ob und in welchen Kategorien der Film gewonnen hat.
Stimmt.
Gut, also Prämisse ist, die Emma Stone, also die Bella, ist eine junge Frau, die sich entscheidet, ihr Leben selber zu nehmen, von einer Brücke springt.
Ja, eigentlich ist es ja nicht die Bella, die von der Brücke springt.
Ja, das stimmt. Jetzt kommen wir schon in den Bereich, was kompliziert wird. Ja. Also,
eine junge Frau hat sich entschieden, das Leben zu nehmen, also eine schwangere junge Frau hat sich entschieden, das Leben zu nehmen. Und die wurde dann
von einem Wissenschaftler gefunden und das Kind.
Das Gehirn des Kindes
wurde transplantiert in den Kopf der Frau, die
der erwachsenen
Frau umgebracht hat. Das heißt, sie ist Mutter und Tochter zugleich.
Ja.
Ja, jetzt könnte man diskutieren, was ist sie mehr?
Ja.
Ja, aber das wird dann schon sehr philosophisch. Und es beginnt eine Reise durch ein junges Leben, sage ich jetzt einmal, wo ein Babyhirn quasi in den Körper einer erwachsenen Frau reinwachsen muss oder soll, als wissenschaftliches Experiment. Mhm. Das wirft natürlich dann vor allem Fragen auf im Bereich der sexuellen Entwicklung, sage ich jetzt einmal.
Unter anderem, ja.
Und das wird, finde ich, hypersexuell, relativ schnell. Auch schockiert, wie schnell das ging. Und das ist natürlich, wirft das ein paar sehr, sehr schwierige Fragen auf.
Ja.
Willst du, bevor wir diese Fragen aufwerfen, mal noch was zum Film inhaltlich sagen?
Ich finde, dass der Film sehr, sehr kontrovers rezipiert wird. Also ich habe, eigentlich wollte ich ihn gar nicht schauen, weil ich schon gewusst habe, da gibt es diese Schwarz-Weiß-Sequenzen.
Und wieder das 4:3 Format?
Nein.
Sicher?
Nein, es war 1:85:1.
Aha, interessant, gut.
Im Grunde wird es teilweise als sehr feministischer Film gefeiert. Mhm. Also die Selbstermächtigung einer Frau, die sich halt sozusagen mehr oder weniger schon so aus diesem Patriarchat befreit. Und zum anderen ist es halt sehr problematisch, weil sozusagen sehr frühkindliche Sexualität gezeigt wird. Aber das sozusagen unter der Prämisse, dass es eher ein erwachsener Körper ist.
Mhm.
So, also das ist, und das wird aus feministischen Kreisen schon stark als so Männerfantasien bewertet, reproduziert wird.
Ja. Für mich war es auch, also ich habe es stellenweise pornografisch empfunden. Und wirklich so als Wix-Vorlage für Leute, die sich da halt in so einer Fantasie verlieren könnten.
Ja.
Jetzt, das heißt aber nicht, ich muss gleich vorausschicken, dass ich mir noch keine abschließende Meinung gebildet habe. Was ich halt gemerkt habe, ist, dass es meinem Freund
was
schlecht gegangen
hat.
Ist. Da hat was ausgelöst, was getriggert, in dem Fall muss man triggern sagen, weil er hat danach hat gesagt, ich habe 2 Stunden nicht schlafen können.
Ja.
Dass diese ersten 50 Minuten haben wir so hart getriggert, dass ein Mensch, der Erlebnisse hat, der eine Vergangenheit hat, auf die ich jetzt nicht näher eingehen will, nicht schlafen kann. Und das wirklich mit. Und jedes Mal, wenn ich versucht habe, ich habe den Film jetzt fertig geschaut, willst du noch wissen, was passiert? Nein, auf keinen Fall. Ich will mit diesem Film nichts zu tun haben.
Mhm.
Ja, ich will da gar nicht mehr drüber reden. Und deshalb muss man das schon diskutieren.
Also
weil Kunst muss natürlich viel dürfen. Kunst muss ja fast alles dürfen. Aber das heißt doch nicht, dass man alles gut finden muss. Und ich habe teilweise, ich glaube, ich bin auch nicht abschließend sicher.
Ja.
Ich glaube, dass es teilweise einfach zu viele Fragen zum Beispiel schon mal auf einmal aufwirft. Ja, weil diese Person wird ja dann, wenn sie dieses Babyhirn hat und sich gerade entwickelt, von den meisten nicht gelesen als Frau mit Babyhirn, sondern wird gelesen von Frau mit geistiger Beeinträchtigung. Und da steht, wäre natürlich die Antwort relativ einfach. Natürlich darf auch eine Frau mit geistiger Beeinträchtigung selber über ihren Körper entscheiden und sich selber ihre Sexualität so leben, wie sie will.
Ja.
Auf der anderen Seite ist es halt nicht so, sondern ist nicht ein Kind drinnen.
Ja.
Und die Frage, bringt diese Diskussion auch in der Form irgendetwas? Weißt du, was ich meine?
Ja, nein, verstehe absolut. Und das war so, glaube ich, ein bisschen die Hürde, die ich gehabt habe, weil ich mir eigentlich auch nicht damit auseinandersetzen wollte. Mich überrascht es eigentlich auch irrsinnig, dass der so gut bei der Academy ankommt, weil es eigentlich,
das überrascht mich auch total.
Wenn man überlegt, so gerade so im Brüden Amerika, Thema Sexualität sehr ganz anders aber gehandhabt wird.
Wie stark wurde die jetzt wirklich verjüngt und die und
also ich fand es auch komisch, dieses
die Academy. Da hat sich ja was getan, das habe ich ja letztens gehört, du weißt das sicher.
Verjüngt?
Ja, also dass ganz einfach die viel mehr Mitglieder hat jetzt. Und da hat man darauf geachtet, dass es auch Persons of People of Color sind.
Na, Mitglied kannst du ja nur werden, wenn du nominiert warst für einen Oscar. Dann wirst du in der Academy aufgenommen. Uh-huh. Und dann hast du auch Recht abzustimmen.
Aber gezielt wurden ja jetzt eben immer mehr Frauen, immer mehr People of Color und so weiter aufgenommen.
In dem Vorstand, glaube ich. Das sind so unterschiedliche Dinge. Der Vorstand ist nur sozusagen, ich sag mal so, Vereinsorgan. Uh-huh.
Die den Film dann bewerten?
Nein. Bewerten tun alle Mitglieder, die jemals nominiert oder gewonnen haben. Die dürfen Stimme abgeben. Also ich verstehe diese Kritik und ich fand es sehr befremdlich. Weil man muss jetzt sagen, okay, wir haben ja diesen Körper von dieser erwachsenen Frau, die sich aber verhält wie ein Kleinkind, also die dann die Dinge also benennt. Sie sagt nicht Sex, sondern sie sagt rumhopsen. So. Und Männer nutzen es sehr deutlich aus in diesem Film, also diese Männerfiguren.
Wie nennt sie es wirklich? Also irgendwas?
Auf Deutsch sagt es rumhopsen.
Aha. Wieso hast du auf Deutsch geschaut?
Ja, weil ich gestern am Abend immer auf Englisch.
Okay.
Also ich habe dann versucht zu verstehen, was der Filmemacher wollte. So. Wo ich jetzt an den Schluss gekommen bin, und das ist auch so, also mein Gefühl dem Film gegenüber ist auch sehr ambivalent. Mhm. Also zu einem gewissen Teil fand ich es ein bisschen sehr pretentious. So. Also ich habe dann auch kurz mit einem Kollegen aus der Filmbranche geschrieben, wo ich gesagt habe, so, naja, am Anfang wirkt es ein bisschen wie eine Karikatur von unserem Kunstfilm. Schon fast, weil es einfach so over the top ist.
Ja.
Und zum anderen geht es aber um sehr menschliche Themen, weil also wir haben sozusagen dieses. Wir können in dem, und ich glaube, das war der Trick daran, dass es ein Frauenkörper ist und dadurch nicht als Kind gelesen wird, körperlich, uns einer Weltsicht bedienen, die nur Kinder haben. Also die sagen, also weil sie sagt dir dann auch, wenn ihr was nicht passt oder wenn ihr jemand deppert kommt, also so wie ihr Kinder halt so sind. Und wenn sie merkt, okay, das fühlt sich gut an, von dem will ich mehr. Und das ist unangenehm, das möchte ich jetzt nicht. So. Und der Bruch kommt dann in dem Moment, Achtung, wieder Spoiler, wo sie das erste Mal in, glaube ich, Athen ist es dann, mit diesem Leid konfrontiert wird. Da ist ja so ein Bruch in der Figur, wo sie merkt, die eigene Lust und die eigene Lustmaximierung ist plötzlich nimmer der Hauptfokus, sondern sie möchte im Leben was ändern. Und da beginnt dieser Emanzipationsprozess irgendwie. Mhm. Und ich glaube, dass das diese Absicht war, dass die Menschwerdung dadurch passiert, indem wir mit Leid und Schmerz von anderen in Berührung kommen, dadurch Mitgefühl entwickeln und dadurch zum Menschen werden, anstatt nur zum kindlichen Lust-Staubsauger.
Verstehe.
Nenne ich jetzt mal. Oh. So hätte ich es jetzt interpretiert und das hätte ich jetzt gesehen, war die Absicht des Filmemachers. Aber ich verstehe natürlich die Kritik und ich verstehe, dass wenn jemand eine Geschichte hat, also eine in der Biografie mit so einem Thema, und darum würde ich da wahrscheinlich schon eher auch so eine tatsächliche Triggerwarnung irgendwo aussprechen.
Absolut.
Kann ich mir durchaus vorstellen, dass das was antriggert und man da in die Abwehr geht. Ja. Mhm. Also ich bin jetzt auch so ambivalent und ich finde es ja vollkommen okay, eine ambivalente Meinung zu haben.
Ich finde auch, und man musste jetzt nicht abschließen, ich fand, dass es ein Märchen war für mich, fast irgendwie das richtig gut erzählt war, keine Frage.
Ja.
Ja, aber ob das die Welt braucht und ob man nicht auch ein anderes Märchen erzählen kann, da bin ich mir noch nicht sicher. Und es hat auch mich verstört. Und auch ich habe mich wildly uncomfortable gefühlt bei vielen Szenen und fand auch, dass es wirklich sehr explizit sexuell war, wo ich auch nicht weiß, ob ich jetzt einen Mehrwert davon habe oder ob dann wirklich irgendwelche Leute sich halt dann drauf aufgeilen oder ob ich wirklich das so oft... Also und so viel Haut und so deutlich und so viel Sexualität, ob diese Geschichte das gebraucht hat. Ja? Ja. Ich möchte aber auch nicht der brüde, alte Mann sein, der sagt, das geht jetzt gar nicht oder so. Aber ich habe mir diese Frage halt gestellt und ob das nicht eben Leute verleitet dazu, das auch dann wirklich geil zu finden einfach. Ja? Und einfach, ich glaube, dass das viele Leute geil machen wird und da geht es mal ganz schlecht drüber, wenn ich drüber nachdenke. Auf der anderen Seite waren so viele tolle Bilder und es ist einfach eine schöne Geschichte eigentlich, so absurd das jetzt klingt. Ja? Aber es ist eine spannende Geschichte, die mich gut unterhalten hat. Nennen wir es so, schön ist vielleicht das falsche Wort.
Ja.
Aber ich war sehr, sehr gut unterhalten und hab gedacht, die Geschichte per se, wie sie halt ist, jetzt ohne den ganzen Ficky-Ficky rundherum, die hat mich schon interessiert. Und das Ficky-Ficky hat mich eigentlich ein bisschen davon abgelenkt, mehr, als dass es beigetragen hat. Weißt du, was ich meine? Also die Prämisse ist doch gut. und die visuelle Gestaltung. Mhm. Und wenn man jetzt da ein bisschen weggegangen wäre von diesem Hypersexual Approach, hätte das vielleicht für mich noch viel, viel spannender und schöner sein können.
Das ist lustig, ich kenne diese Diskussion so gut aus der Filmbranche, dass es ja bei Sexszenen immer diskutiert wird, quasi wie viel braucht
man die überhaupt?
Längst ab. Andererseits gibt es Gewaltorgien in anderen Filmen, also warum soll es Gewaltorgien geben
und keine
Sexorgien so im Vergleich. Also das ist halt schon nur dieser Sozialisierungsaspekt.
Ob es ein feministischer Film ist oder nicht, übrigens, da streiten sich die FeministInnen ganz gewaltig. Da gibt es beim Guardian, ich habe nur gestern versucht, diese Diskussion ein bisschen zu überblicken, bin von Reddit relativ schnell zum Guardian. Die haben wirklich zusammengestellt, so eine, ich glaube, 10 plus Feminist Voices, also lauter Frauen, lauter FeministInnen, die alle wirklich so ja, nein, so in dem Muster haben einen seitenlangen, also kannst wirklich scrollen, bis du alt wirst, alt und grau. Und die haben sich gegenseitig halt wirklich ausgerichtet, warum das entweder ein feministischer Film ist und warum nicht. Mhm. Und ich waren beide Argumente gut auf beiden Seiten. Aber beides so Argumente, die ich absolut nachvollziehen kann, die für mich stringent gut argumentiert werden. Das heißt, der Film kriegt halt sicher historisch dann langfristig gesehen nicht das Marshall feministisch, aber auch nicht das Marshall antifeministisch. Es wird halt so stehen bleiben.
Ja. Nein, im besten, also insofern hat er ja erreicht, was im besten Fall Kunst erreichen kann, ein Diskurs.
Glaubst du, dass man in 100 Jahren den anders bewerten wird als heute? Schwer, gell?
Ja, kann schon sein, dass man den 10, 20 Jahre anders bewertet. Also es war halt die Entscheidung vom Filmemacher. Man wollte die Geschichte dazu erzählen, ist ja vollkommen okay. Das Einzige, was man vielleicht jetzt sagen könnte, wenn man weiß, da kommen diese Themen vor und das sind Trigger-Themen, dann wäre es zumindest cool gewesen, wenn man im Vorfeld den ZuschauerInnen die Möglichkeit gibt, selbst zu entscheiden, ob man sich dem aussetzen möchte oder nicht, weil immer quasi liest man ja nicht alles komplett.
Nein, im Gegenteil. Ich habe mir gedacht, diesmal, ich mache das manchmal absichtlich.
Ja.
Ja? Nämlich, dass ich habe das Filmplakat gesehen und dann habe ich gehört, so und so viele Oscars, ich weiß nicht, ich glaube 7 habe ich dauernd im Kopf, ich weiß nicht, ob das stimmt. Bieter, das ist maybe. Und ich habe gedacht, ich schaue mir jetzt gar nichts mehr dazu an. Ich liebe die Schauspieler, Emma Stone, hallo. Ja. Und dann vor allem Willem Dafoe, das ist ja für mich ein absoluter Held, ich liebe ihn und bin einfach reingegangen mit mein Freund. Und ich habe auch gedacht, also ein bisschen Vorwarnung wäre schon cool gewesen. Aber dann ist wieder die Frage, wie willst du denn das machen? Und dann nimmst du natürlich vielleicht auch manchmal Leuten das weg, die das genau irgendwie jetzt gebraucht hätten.
Aber
oder
trotzdem, also ich finde diese Entscheidungsfreiheit, und das war zum Beispiel mir schon mal wichtig bei Neverland, weil ich auch oft gehört habe, warum gibt es diese Epilepsie-Warnung am Anfang wegen diesem Stroboskop-Effekt, der zum Einsatz kommt. Und das ist halt ein bisschen Marketing, dass man es hochhypt und so. Ich möchte, dass die Leute, die halt davon das betrifft, dann halt die
Wahl machen können.
Die Entscheidung selbst treffen können, ob ich mit dem aussetzen möchte oder nicht. Und die Entscheidung kann ich nicht abnehmen, aber man muss zumindest diese Information liefern. Und das finde ich, ist jetzt nichts Neues, dass das Thema Sexualität gesellschaftlich sehr, sehr sensibel ist. Und gerade wenn es dann eben auch um so Thema frühkindliche Sexualität geht, wahrscheinlich könnte man sich denken, dann noch mehr. So, das haben wir ja gewünscht. Es sind übrigens 11 Oscars.
11, wow.
Sechs hat Barbie.
Mhm. Ja, da stimmen die Verhältnisse nicht für mich, aber wurscht. Ja. Aber ja, wir sind ja Barbie-Fans.
Ich habe übrigens immer nachgeschaut, wie er bewertet ist online.
8,1 gleich IMDb.
Poor Things. IMDb ist nicht so.
Ist nicht mehr die Referenz?
Rotten Tomatoes ist es schon.
Wirklich?
Ja. Weil du hast nämlich zwei Werte. Du hast einmal den Critical,
Professional,
den Critics Score und einmal den Audience Score. Ja. Und der Critics Score ist sehr eindeutig mit 92%. Und der Audience Score ist aber nur bei 79%. Das kann ich absolut nachvollziehen.
Weil es noch immer ein hoher Score ist. Ist noch immer ein hoher Score, oder?
Im Vergleich zu Dune 2 habe ich auch geschaut. Wolltest du ja noch schauen? Hab ich schon gesehen. Uh-huh. War ich sehr begeistert. Wollte ich wissen. Der hat einen Critic Score von 93%. Also sogar ein Prozent mehr als Poor Things. Uh-huh. Und einen Audience Score von 95%. Uh-huh. Also müsste dadurch einer der highest rating Filme sein.
Okay.
Mittlerweile schon.
Na gut.
Ich habe nur eine Empfehlung, eine Kinoempfehlung, eine österreichische Kinoempfehlung, weil sie jetzt gerade gestartet ist und nicht, weil ich da irgendwie auch ein bisschen mitbeteiligt bin sozusagen im Marketing, sondern weil ich den Film tatsächlich richtig gut und richtig wichtig finde. Des Teufels Bad, was haben Sie schon davon gehört?
Nein.
Ist eigentlich, also wir bezeichnen so ein historisches Drama mit, nennen wir es mal, Horrorelementen. Also ist von Veronika Franz und Severin Fierler inszeniert. die ja eigentlich sozusagen bekannt sind, so erst aus dem Horror-Genre-Bereich zu kommen. Also eh zwar Österreicher, zwar Wiener. Und die haben sich eines historischen Stoffes angenommen, der gar nicht so bekannt ist. Und vielleicht, wer sich jetzt den Film nur anschauen möchte und nichts drüber wissen möchte, vielleicht jetzt wegschalten. Weil ganz kurz muss ich schon darauf eingehen, worum es geht weil, und warum es so wichtig ist. Charles spielt es im 17. Jahrhundert in Oberösterreich. Und es geht um das Thema so Mental Health und wie man damit umgegangen ist. Und die Hauptfigur ist gespielt von der Anja Plaschk, die auch Sopas Kind, die auch den Soundtrack gemacht haben.
Grandios. Die macht bei Willkommen Österreich gestern.
Genau, ja.
Vorgestern.
Und also es geht um das Thema quasi von dieser jungen Frau, die da in frisch verheiratet ist und dann in dieses Nachbardorf zirkt und dann eigentlich mehr oder weniger so einen unerfüllten Kinderwunsch hat und dann so eine Depression einfasst, wie sagt man da? Aufreißt. und dieser da natürlich damals überhaupt keine Sensibilität für dieses Thema gegeben hat und sie dann eigentlich suizidal wird. Nur das Problem zu der Zeit war, dass wenn du dich selbst suizidiert hast, du von der Kirche vermittelt kriegt hast, dass du instantly in die Hölle kommst, ohne eine Möglichkeit einer Erlösung. Das heißt, viele, die damals suizidal waren, mussten, und das nennt sich Suicide by Proxy, das ist ein Phänomen, was von einer Amerikanerin sehr ausführlich recherchiert wurde, die einen Mord begangen haben, damit sie quasi verurteilt werden und bevor sie hingerichtet wurden, haben sie nur mal die Absolution gekriegt. Das heißt, sie hatten dann nicht dieses Bild, dass sie jetzt für Ewigkeit in der Hölle leiden müssen. Und die Kirche hat sich sozusagen dazu gedrängt, und es waren dann meistens Kinder, dann einen Mord zu begehen, um sich selbst sozusagen dafür zu entscheiden, sich das Leben zu nehmen. Und es ist so gut gemacht. Und so präzise, so dramaturgisch präzise, so wie echt hatten gesehen. Und man geht so mit, vor allem weil man weiß, dass es ein echtes Phänomen war, was jetzt nicht nur so für einzelne Frauen, sondern schon viele betroffen hat. Und es wird richtig gut in diesem Film erzählt, das Teufelsbad und das eben gerade im Kino. Also
wieder ein schönes Beispiel für die christliche Barmherzigkeit, die wir schon so oft hatten. Genau. Hast du eigentlich schon All of Us Strangers gesehen?
Was habe ich gesehen?
All of Us Strangers. Die hast du geschickt, als Empfehlung im Filmcasino, der Schwule Film, der große Schwule Film aktuell.
Nein, ich habe noch immer nichts.
Okay, na dann lassen wir das jetzt mal weg. Mhm. Und natürlich noch eine Filmempfehlung, die ich selber noch nicht gesehen habe, aber falls man noch nicht davon gehört hat, The Zone of Interest.
Habe ich schon gehört.
Über den Auschwitz-Kommandanten.
Ja.
Hast du gesehen noch nicht, ne?
Nein, aber ich kenne das Konzept und es klingt sehr spannend.
Aber es ist momentan einfach ein absoluter Kino-Frühling, würde ich sagen.
Was
es passiert
noch?
Wirklich viel. Was Kung noch? Fu Panda 4, ja, das war das, worauf wir zwei am meisten warten vielleicht, seitdem mich du angesteckt hast mit dem Kung Fu Panda Virus. Freue ich mich schon sehr drauf. Haben wir gesagt, schauen wir auch wahrscheinlich gemeinsam. Würde mich total freuen. Aber jetzt würde ich sagen, du musst mal abrappen.
Yes. Machst du das?
Ja, gern, warum nicht. Also, falls euch das gefallen hat und ihr sagt, das ist meine parasoziale Ersatzfamilie, da fühle ich mich wohl, zu denen komme ich immer wieder gerne an den Tisch, setze mir die Kopfhörer auf, mit einem Kaffee und höre den beiden zu, dann ladet es doch ein auf einen Kaffee, das könnt ihr aus der Ferne auch, bei mircoffee.com/warmebros. Wir freuen uns total über jede und jeden einzelnen Menschen, der uns hier einen oder mehrere Kaffee schenkt
spendiert
springen lässt und machen dann auch in unregelmäßigen Abständen, ich bleibe jetzt dabei,
aber
machen wir dann Folgen, die heißen Kaffeekränzchen, bis jetzt nur einmal, aber wir sind schon bereit, locked and loaded für die nächsten zwei Kaffeekränzchen, weil du hast dir eines vorbereitet, oder?
Nein, ich habe nichts vorbereitet, aber ich bin dran.
Du bist dran?
So, weil ich mache das spontan.
Das muss so bleiben. Das kann man auch nicht umdrehen.
Nein, geht
das,
nicht.
So ist das vorgesehen. Genau. Das war schon immer so.
Genau.
Das bleibt so.
Richtig.
ich habe meine schon vorbereitet. Ich habe eigentlich schon 7 sehr, sehr gute Fragen, die mir einfach so im Laufe der Zeit über den Weg gelaufen sind. Und ich habe gesagt, Frage, hallo, bleib hier, bleib stehen, komm zu mir, ich schreibe dich auf. Und mach dich noch ein bisschen schöner, zieh dich groß, pepp dich auf und du bist jetzt eine warme Brüderfrage.
That was oddly specific.
Okay. Ihr könnt uns aber auch anders unterstützen, nämlich indem ihr einfach euren Freund innen von uns erzählt, uns weiter empfiehlt, die Fackel für uns in eure Bekannten und Freundinnenkreise hineintragt und sagt, da gibt es zwei Männer in Wien, zwei junge, hübsche Adonis-Typen, die machen Podcasts und die erzählen Sachen. Die machen einfach ein bisschen Freude, noch ein bisschen Sinn ab und zu. Instagram folgen, Spotify Glocke aktivieren, Apple Podcast gute Bewertung da lassen. Da freuen wir uns immer. Und die letzten Worte gebe ich heute an den Gregor Schmiedinger.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.